Herzlich willkommen, ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast
Paul Kiefer und Gerhard Lobner von den Weingütern Rotes Haus und Meier am Fahrplatz.
Vielen Dank für deinen Support, Willi. Terroir Adiletten kommen jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta und abonniert unseren nicen WhatsApp-Newsletter. Aber jetzt kommt wieder Willi.
Einen wunderschönen guten Tag heute ausnahmsweise.
Guten Tag.
Hier spricht der Wilfried aus Wien.
Servus.
Servus. Hey Curly, wann holen wir jetzt eigentlich unser Wien-Wochenende nach?
Ja, das frage ich dich. Let's go, ich bin da.
Wirklich? Aber wir brauchen irgendwie einen Grund. Wir können nicht nur zwecks Buschenschenke, Wein und Wirtshäuser nach Wien fahren. Wir brauchen irgendwas. Heurigen heißt das ja da, Entschuldigung, heuriger.
Wir müssen... die jährliche Naschmark-Inspektion steht an.
Die Naschmark-Inspektion, sehr gut. Sehr. Können wir auf jeden Fall uns mal durchsnacken.
Ja, auf jeden. Aber ich meine, wir haben jetzt schon so viele Leute aus Wien auch im Podcast gehabt. Du kennst ja eh jeden, da hätten wir, glaube ich, einiges zu tun. Vor allem würde ich gerne mal deine Bar sehen, in der du Wein trinken gelernt hast. Wie heißt sie nochmal?
Das Pub Clément.
Ja, genau.
Pub Clément, wie manche sagen. Ja. Ja, das ist ja super. Irgendwie müssen wir das nachholen. Aber in der Zwischenzeit, weil wir ja nicht dort sind, haben wir uns ein bisschen, wie soll ich sagen, Unterstützung aus Wien geholt. Ne? Das letzte Mal waren ja wir in Wien mit Wienern aufnehmen. Das
waren war cool, wir in diesem Wien drinnen.
Huren Amador. Und heute haben wir uns Wiener nach Berlin geholt. Einer ist extra eingeflogen, nur heute. Das ist aber schon wieder ein ganzes Team. Ey. Verkaufsleiter, Geschäftsführer sind ja nur die Chefpartie heute hier, verstehst?
Ja, ich bin gespannt, was die für Storys dabei haben. Ich habe gehört, es soll auch eine gewisse Weinkobra eine Rolle spielen. In
die Weinkobra, ja. Ich glaube, wir werden heute viel aufklären. Wir werden aufklären, was es mit Meier am Sportplatz zu tun hat. Wir werden aufklären, was es mit der Weinkobra zu tun hat. Und wir werden noch über einige lustige Sachen sprechen, weil heute sind wir fit, weil gestern waren die Jungs ein bisschen unfit. Ne? Deswegen bringe ich heute ein bisschen mehr zusammen wie sonst. Wir sind ganz artig gestern früh ins Bett gegangen, wie sie das gehört.
Oha, dann gibt es hier die volle Wiener Power gleich.
So schaut's aus. Also heute zwei Weingüter am Start aus Wien. Einmal das Weingut Rotes Haus und einmal das Weingut Meier am Pfarrplatz. Und stellvertretend dafür sind da Paul Kiefer und Gerhard Lobner. Herzlich willkommen.
Let's go!
Wie fangen wir an? Mit Spritzer oder mit dem 16er Blech?
Normal mit Spritzer.
Spritzer?
Mit Bier ist ja die Reparatur.
Das klingt nach einem normalen Mittag in Kreuzberg. Spritzer oder 16er Blech, Digga.
Wir werden noch genauer darauf eingehen, wahrscheinlich, Curly.
Und natürlich ein Vöslauer.
Ja, genau. Aber die gab es eigentlich auch extra spritzig, oder?
Ja,
wäre das nicht besser für den Spritzer oder ist das besser? Das
nachdem ich es ein bisschen mit dem Magen habe, bevorzuge ich nur die leichte Spritzvariante.
Ist das in Österreich das Wasser oder wie?
Ja, nachdem unser gemeinsamer Freund der Konsti Ott ja leider nicht mehr bei Slauer ist, aber jetzt bei Ott, haben wir uns trotzdem gedacht, wir müssen ein gutes österreichisches Mineralwasser mitnehmen. Und dann haben wir auch noch Geschenke für euch mitgebracht.
Alter, was geht?
Zum einen, weil wir ja auch ein paar Weinchen zum Dekantieren haben. Und der Willi, großer Riedl-Fan ist, haben wir uns gedacht, wir nehmen ihm eine schöne Karaffe mit.
Danke, Grüße gehen raus.
Und natürlich auch für dich.
Geil, vielen, vielen Dank. Wow. Kannst du mein first Riedl.
Kannst du auch einen frischpressten Orangensaft noch früh dann drin servieren.
Ja, das sind aber wirklich, finde ich, die praktischsten und besten Karaffen aus der Firma.
Weil man sie auch super in die Eiskühler reinstecken kann.
Richtig, ja. Ja, und weil man ausschenken kann, ohne dass man irgendwas daneben schiebt.
Jetzt greifen wir in die Tasche.
Das geht einem Film nicht. Und dann haben wir uns natürlich noch was überlegt für euch.
Alter! Oha! Das ist ja eine wilde Sache.
Jenner Meier am Sportplatz, Bodenschlafen.
Alter, wie geil ist das? Dann müssen wir jetzt Terroir und Jenner Calling heißen.
Das ist ja perfekt. Wir haben hier gerade Bingo Bongo Schlappen, Badeschlapfen bekommen. Mit Meier am Fahrplatz, Jenner Calling.
Adiletten eigentlich fast, ne?
Ich ziehe die direkt.
Das Profil ist zumindest ganz
geil. Die Meierletten. Das Problem ist, wir haben Größe 45 bestellt, aber in China ist anscheinend 45 doch dann etwas kleiner.
Deswegen habe ich auch immer 45 oder 46, aber die Adiletten sind auch echt klar. Alter, wie geil sind die?
Ich habe extra die Luft gefragt.
Ich habe heute wirklich, oder was? Ja, ah, das fängt. Ah,
der Girl ist schon
vor kurzem nämlich gefragt, welche. Boah. Ich habe heute nämlich meine Adiletten vergessen, Girl, ziehe ich klar. Mega.
Mega, vielen
danke.
Dank.
Ja,
danke,
gerne.
Danke. Ist das jetzt schon, weiß ich nicht, passt die Weinqualität nicht, weil die gleich mit so vielen Geschenken ankommt?
Ja, sicherheitshalber. Haben Sie gedacht?
Das ist wie in einem Restaurant, wenn du das Trinkgeld gleich gibst, wenn es deinige ist. Dann bist du sicher, dass du super Service kriegst.
Das ist eine gute
Idee. Durchschaut.
Nicht, dass nicht so viele blöde Fragen kommen.
Okay, nicht so blöde. Wie sonst immer, oder was?
Ja, machen? Geil, da können sich die anderen Gäste was davon abschneiden, Leute. Guck mal hier, was wir hier.
Finde ich super. Ab jetzt nicht nur immer Gastflasche, sondern auch ein Gastgeschenk.
Ja,
für also, jetzt ein.
Für jeden, der es immer noch nicht mitbekommen hat, wir sitzen hier am Tisch mit dem Gerhard Lobner und mit dem Paul Kiefer, stellvertretend für die Weingüter Meier am Fahrplatz und Rotes Haus aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk. Ja, ist das richtig?
Danke, das war eine sehr schöne Ansage. Genauso
hat,
wollen wir es.
Hat dir gefallen, gell? Ja. Ich habe extra versucht, hier im Hotel Orania zwei weiche Eier im Glas zu bestellen, wie man das in Wien so macht, ja. Und mir wollte das Ei keiner schälen.
Und normal noch ein Schnittlauchbrot dazu.
Schnittlauchbrot ist super. Ja. Wie war das bei dir? Du hast heute eine kleine Anekdote erzählt, die viel zu schön war, um sie nicht dem Publikum zu erzählen, mit den weichen Eiern. Du warst einmal Sommelier, Paul, stimmt das?
Ich war mal Sommelier, genau. Während meiner Zeit am Adelberg mussten wir beim Frühservice mal die Eier schälen für diese Eier im Glas. Und aufgrund der Seehöhe, weil Zürs liegt ja, glaube ich, so auf 1500, 1600 Meter Seehöhe oder sogar 1700, dass dort durch die Luftsituation, der Luftdruck, die Eier sozusagen einen unterschiedlichen Härtegrad beim Kochen haben, als wenn man es in der Ebene kocht. Und es war eine unglaubliche Challenge, sozusagen da oben in den ersten Frühstücks-Service-Tagen sozusagen die Eier perfekt hinzubringen, dass man die schält. Weil wenn man sie natürlich zu weich hat, dann zerrinnen die während dem Kochen.
Ja, das auch schon mal in Physik aufpasst hätte, hätte man das wissen, gell, eigentlich.
Gut, dann hättest du die Höhenlage mit einberechnen müssen. Ja. Aber gut, nachdem ich Gott sei Dank Sommelier war, musste ich da nicht sehr viel mithelfen und hat
das eben, ich habe den anderen, schon gefragt, den anderen überlassen. Sommelier beim Frühstücks-Service, da gab es ja schon einen weißen Spritzer eingeschaltet.
Ja, was ist mit euch? Ja, super. Hey, danke für die Gläser, danke für die Karaffen, danke für die Schlapfen.
Sehr zum Wohl. Ja,
sehr cheers. Zum Wohl. Nice, dass ihr da seid.
Prost. Das ist aber Winterspritzer, Willi.
Ja, das ist ein bisschen, du hast ja auch nur die 0,75 Liter Fösslauer Flaschen mit. Da müssen wir sparen beim Wasser, ja. Weißt du?
Oh, weil wir nehmen ja den Sommerspritzer.
Wo mit viel Wasser.
Genau.
Ich habe jetzt den gemischten Satz, Wiener gemischter Satz. Erklärt es einmal vielleicht kurz. Was macht ihr im Weingut? Seit wann seid ihr im Weingut? Und wie sind die Weingüter eigentlich aufgeteilt? Rollenverteilung jetzt einmal.
Ja, Meier am Fahrplatz, Traditionsbetrieb. Seit 1683 gibt es uns in Wien. Und wir sind ich bin 2007 zum Weingut dazugekommen. Eine sehr lange Geschichte, die erspare ich euch natürlich. Wobei man sagen muss, 1683 war der Fleck, wo wir sind, ja noch nicht bei Wien dabei. Und für die Geschichtsprofessoren da draußen, das war die zweite Türkenbelagerung. Und darum gingen sehr viele Traditionshäuser auf dieses Jahr zurück, weil genau in diesem Umfeld von Wien das türkische Feldheer gelagert hat. Und da ist natürlich sehr viel an Dokumentation, an Schriften verloren gegangen. Das war damals in Klöster, in Kirchen, Pfarrhäusern, ja alles mehr oder weniger dokumentiert mit Geburtsurkunden, Taufbescheinigungen, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden und so. Da ist viel verloren gegangen. Darum geht sehr viel auf dieses Datum zurück.
Weil es da wieder neu angefangen hat, sozusagen dokumentiert zu werden.
Genau, das war dann im Prinzip wieder sozusagen eine neue Zeitrechnung in der Dokumentation. Und somit geht das Weingut auf dieses Datum zurück.
Jetzt stellt man sich das, also ich war ja mal 7 Jahre lang in Wien. Und man stellt sich das jetzt so vor, als wäre das natürlich direkt in der Stadt, so für alle, die zuhören und noch nie in Wien waren. Aber der 19. Bezirk, das ist ja schon mehr oder weniger ländlich. Ne?
Es ist ländlich, also es ist am nördlichen Teil der Stadt. Aber das extrem Spannende ist, du bist in 25 Minuten mit der Straßenbahn oder we call it Tramway, bist du in der Innenstadt. Das heißt, wenn wir in unser Drive-In Weinbar fahren, das schaffen wir mit der Straßenbahn vom Weingut in den ersten Bezirk. Das macht Spaß. Aber wie du sagst, es ist extrem. Die Weinkobra, du hast ja damit gearbeitet.
Ach so.
Was ist die Weinkobra?
Die Wein- und Kobra nennen wir Kleinkobra.
Oh, nice.
I see where it goes.
Schottendor.
Ach so.
Ein 38er.
Nein, ja, jetzt Schottendor. Nein, eigentlich damals, muss man sagen, dein bevorzugtes Jagdrevier war dann noch, ja, Somiergottstraße. Eigentlich war das mehr aufrissbar als Weinbar.
Muss man, du musstest zuerst die Flaschen aufreißen, um sie trinken zu können. Aber jetzt jage ich in der Stadt legal. Ich habe seit genau einem Jahr nämlich den Jagdschein gemacht. Ja. Na, der Landesjägermeister hat gesagt, du wilderst in dieser Stadt schon so zu lange, jetzt musst du den Jagdschein machen. Das habe ich gemacht.
Aber man muss ja wirklich sagen, leider Gottes hat sich der Wein und Co. damals nicht an den Singles dieser Welt keinen hohen Dienst erwiesen, indem diese Weinbar damals dann neu designt wurde. Weil man muss wirklich sagen,
das
war eigentlich, man muss mal wirklich sagen, ein unerwähntes.
Es war einfach eine schlauchte Bar.
Ja, eine Röhre.
Eine ganz lange Bar, wo du einfach zwangsläufig, du hast die umdrast und umgedreht und bist beim Nachbarn angestoßen, ja, und bist ins Sprechen gekommen. Ja. Das war dieses, das hat das ausgemacht.
Und mega touchy, es war alles hoch, also es gab nur so, also erhöhte Sitzgelegenheiten.
Ja.
Und das war halt alles sehr, ja.
Nein, man muss schon sagen, also da war die, man ist wirklich teilweise hingegangen, um auch wem kennenzulernen, nicht nur um ein Glas Wein zu trinken. Also, und ich glaube, da haben viele, sind viele Ehen vielleicht geschlossen und gebrochen worden.
Way before Tinder.
Ja, genau, ja.
Stimmt tatsächlich. Ja, das war analog. Das war analog. Das war analog. Übrigens, da war ich gerade da. Der Nachbar.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Da hat es den schon gegeben, den Wein und Co.
Ja. Ich bilde mir schon ein, dass ich mir das nicht einbilde, sondern dass das tatsächlich stimmt. Mhm. Mai am Fahrplatz und Rotes Haus. Zwei getrennte Weingüter mit der gleichen Betreiberfamilie oder mit dem gleichen Betreiber. Wie funktioniert das? Oder wie läuft das?
Eigentlich muss man sagen, sehr gut in den ersten Jahren. Also ich bin ja auch jetzt schon seit 14 Jahren dabei. In den ersten Jahren war natürlich auch der wirtschaftliche Druck wesentlich höher, weil nach der Übernahme die Weingärten teilweise in einem Zustand waren, wo sie also nicht diese Erträge hatten, um hochwirtschaftlich zu arbeiten zu können. Und es war dann einfach für uns natürlich unglaublicher Druck. Und man muss auch sagen, wie ich vor 14, 15 Jahren angefangen habe, wollten die meisten außerhalb Wiens nichts von Wiener Wein wissen. Also ich kann mich noch an meine erste Vertriebstour mit unserem Tiroler Händler erinnern. Und da habe ich ein paar Betriebe in Innsbruck besucht und ihm gesagt, entweder haben sie gleich gesagt, das interessiert sie nicht, oder die Erklärung so in die Richtung, naja, ein Wiener Wein hat bei uns nichts verloren. Und das war gerade so der Zeitpunkt, wo auch dann die Wiener wieder begonnen haben, auch die Wiener Weine richtig oder stolz auf die Weine zu sein. Und da gibt es eine witzige Situation, dass wir damals, kann mich noch erinnern, in die Wiener Hofburg liefern wollten, weil wir haben ja diese legendären Bälle und da gibt es ja eine zweieinhalbmonatige Ballsaison mit unzähligen Bällen in Wien. Ganz Wien, ja.
Also nicht nur der Opernball, gibt es ein paar andere.
Ja, muss man schon sagen. Also auch sehr, sehr imperiale Bälle auch in der Hofburg. Und da mit dem damaligen Cateringleiter wollte sozusagen den Wiener Wein hinliefern und er meinte, na, das kommt bei uns nicht an. Und im Jahr drauf haben wir dann nochmal das Gespräch gesucht und dann hat er diesen Wein gelistet. Und hat einmal so eine Probiermenge für den ersten Ball bestellt. Und ich kann mich noch erinnern, ich war damals eh in der Stadt unterwegs, hatte schon ein bisschen was getrunken und auf einmal läutet mein Telefon um 23:30 in der Nacht. Der Cateringleiter war komplett aufgelöst, dass sie um 23:30 alle gemischten Sätze in der kompletten Hofburg leer getrunken wurden. Und ich habe natürlich nicht reagieren können. Erstens hatte ich schon was getrunken, zweitens wusste ich nicht, was wir machen. Jetzt habe ich bei uns im Heuring angerufen und habe gesagt, sie müssen alle Kisten, die wir in der Kühlkammer gelagert haben, im Taxi Richtung Hofburg schicken und haben sozusagen dann den Ball ausgeholfen. Und seitdem, muss man sagen, sind wir eigentlich im regelmäßigen Abständen bei den Wiener Bällen. Jetzt bin ich eigentlich abgedriftet auf der Frage, Willi, kann das sein?
Ja, ich wollte es gerade nochmal stellen.
Vielleicht fragst du ihn, stell's in Gerhard.
Aber unglaublich gute Geschichte. So in Wien, da liefert man Wein mit Taxi. Kein Problem, Freunde.
Wenn es schnell gehen muss, dann auf jeden Fall, gell?
Ja.
Nein, aber vielleicht auf die Frage zurück. Meier am Vorplatz eben, dieser Traditionsbetrieb und du kanntest, glaube ich, den Franz Meier noch, legendärer Winzer. Du kanntest ihn noch persönlich, legendärer Winzer in den 1960er, 70er, 80er Jahren, weit über die Wiener Grenzen bekannt und im österreichischen Weinbau legendär. Ist natürlich, der hat den Betrieb bis zu seinem 80. Lebensjahr doch sehr hierarchisch, autoritär auch geführt. Und hat dann vergessen oder nicht mehr gesehen, dass er von den Jungen rechts überholt wurde. Und so geriet dieser Betrieb dann in eine Schieflage und wurde dann 2006 verkauft an einen Hans Schmidt, der ursprünglich aus der Werbung kommt und seit er nicht mehr in der Werbung ist, eigentlich nur noch in Unternehmen investiert, die ihm Spaß machen. Unter anderem hat er die Vienna Capitals, das Eishockey-Team, Gastronomie-Pfarrwirt, dann Sky Restaurant,
die kennst du natürlich
Vienna
auch.
Capitals. Vienna Capitals. Das
ist ein Eishockey-Team.
Das ist ein Eishockey-Team, ja. Und hat vor 2001, also bevor es zu dieser Übernahme kam, hat er das Rote Haus am Wiener Nussberg gekauft. Das ist ein wunderschönes, kleines Winzerhaus inmitten der Weinberge mit einem ganz, ganz geilen Blick über die ganze Stadt. Und das war eigentlich der Grund, warum man es gekauft hat. Einfach dieser Blick unter der Oma zu einer Terrasse, das ist schon ganz beeindruckend. Und hat es bewirtschaften lassen und 2006 geht er dann zum Franz Meier, weil Hans Schmidt gleich mehr oder weniger ums Eck vom Pfarrplatz lebt und bittet den Franz Meier, er möge sich doch um die Weingärten kümmern und ihm den Wein produzieren. Und wie gesagt, Franz Meier zu der Zeit um die 80 Jahre alt, sieht die Chance seines Lebens gekommen und verkauft mehr am Pfarrplatz, gleich im Bausch und Bogen an den Hans Schmidt. Und so sind diese zwei Weingüter, eben das Rote Haus, das damals mit 1,7 Hektar Rebfläche, ziemlich klar und überschaubar war, mit dem Meier am Pfarrplatz, der damals um die 22 Hektar Rebfläche hatte, zusammengekommen. Und wir haben dann begonnen, diese zwei Weingüter weiterzuführen, stilistisch zu trennen. Du hast auf der einen Seite das Rote Haus, sehr burgundisch, eben Wiener Nussberg, extrem kaltmineralisch. Und auf der anderen Seite hast du eben Meier am Vorplatz, wo wir eher in dieses aromapräzise, würzige, fruchtige Thema reingehen. Da hast du zwei komplett unterschiedliche Stilistiken. So ist das zusammengekommen. Und dann sind wir daran gegangen, das einfach auszubauen die Feinheiten
die Profile auch zu schärfen.
Die Profile zu schärfen.
Ja, wie groß seid ihr heute? Damals waren es 24, glaube ich, zusammengerechnet circa.
Ja, jetzt haben wir schon, gehen wir an die 80 Hektar.
80 Hektar.
Alles innerhalb der Stadtgrenze.
Und wie viel hat Wien insgesamt?
Um die 600, knappe 600.
Und in welcher Zeit seid ihr jetzt von 24 auf 80? Wie lange hat es gedauert?
Naja, das ist dann relativ schnell gegangen. Also das haben wir dann schon in 6 bis 8 Jahren, weil man dann auf dieser Größe, und wie der Paul gesagt hat, wie vor 16 Jahren zu meinem Vorplatz, ich bin 2007 zu meinem Vorplatz gekommen, da war der Wiener Weinbau so, es gab schon eben die bekannten 4, 5, 6 Betriebe, die top unterwegs waren. Aber generell muss man sagen, die Weingärten, gerade Nussberg, das so ein Juwel ist, da gab es wahnsinnig viel Verwilderte. Das hat natürlich auch mit der Struktur zu tun. Wie wir schon gesagt haben, 19. Bezirk, das ist ein ziemlich exklusiver Wohnbezirk, weil du sehr schnell in der Stadt bist, aber gleich draußen in die Weingärten und anschließend an die Weingärten ist der Wienerwald. Das heißt, das ist schon ein richtig, richtig geiles Gebiet zu leben. Und da sind natürlich auch viele Spekulanten ans Werk gekommen und die wollten alle umbauen. Also wir haben teilweise kleine Weingärten, der ist einen halben Hektar, der ist schon aufparzelliert in 1500 Quadratmeter Grundstücke. Ja. Und das war natürlich immer sozusagen eine latente Gefahr für den Weinbau. Das hat sich aber Gott sei Dank geändert. Da können wir nachdem noch darauf eingehen, wie sich der Wiener Weinbau dann auch geändert hat, was das Image betrifft und natürlich dann auch die positive Unterstützung durch die Stadt, Politik und wie auch immer, dass eben dieser Weingarten oder dieser Weinflur Bestand hat. Ja, es ist so ziemlich speziell, Weinbau in der Großstadt zu machen. Also ich sage immer scherzhaft, der natürliche Feind meiner Traktorführer sind die Porsche Cayennes und Range Rovers.
Das ist recht witzig.
Das ist schon relativ krass, ja. Wenn du mit so einem kleinen Weingarten-Traktor durch die Stadt fährst. Also
nein, stehen immer, wenn wir am Abend unsere Traktoren vom Weingut abstellen, haben wir immer die Fans stehen und daneben stehen dann immer...
Keine
die,
Werbung bitte.
Die Bentleys und Porsches nebeneinander. Also es ist schon sehr, sehr urban, muss man sagen. Aber man
standesgemäß.
Jeden das seine. Also ich bin ja. Da mehr der Fanfahrer, ja.
Aber man muss dazu sagen, aufgrund der Größe, wir müssen die in einer gewissen Weise auch haben, weil durch unseren Heurigen, den wir sowohl am Fahrplatz haben, als auch die Buschenschank, die wir ja im Sommer mit wunderschönem Blick über die Weinberge oder über Wien haben, die müssen in einer gewissen Weise autark sein. Und bei den Buschenschankgesetzen in Wien ist es ja so, das sieht nach wie vor das vor, dass man hier Weine nur aus Eigenbau ausschenken darf.
Und im Buschenschank.
Genau, Buschenschank und Heurigen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sehr, sehr gut gehenden Heurigen hat und er ist halt stark frequentiert, natürlich auch darum, weil 1817 Beethoven bei uns im Haus gelebt hat.
Oha, echt?
Ja, aber er war so launisch, dass er meistens nach kurzer Zeit auch bei uns nach einem Jahr wieder rausgeworfen wurde. Also er hat sehr viele Wohnsitze gehabt, allein im 19. Bezirk. Und... aber es ist trotzdem eines der offiziellen Beethovenhäuser und eines der wenigen, die auch nach wie vor frei zugänglich sind, weil wir einfach ein öffentliches oder in dem Fall ein Lokal sind.
Und habt ihr damals auch schon Wein gemacht?
Ja.
Also hat er euren Wein getrunken, mehr oder weniger. Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Ziemlich ja, Sicherheit würde also man das sagen. Es ist nicht können, dokumentiert, oder? Aber es ist mehr als wahrscheinlich.
Das glaube ich auch, ja. Und, ja, und dann müssen wir einfach in einer gewissen Weise unsere eigenen Weingärten haben, weil wenn unterm Jahr uns der Wein ausgeht, können wir den nicht einfach mit einem anderen Weingut ersetzen, sondern ist der einfach ausgetrunken, bis der neue Jahrgang kommt. Und deswegen versuchen wir da natürlich auch eine halbwegs anständige Weinkarte bis zum neuen Jahrgang durchzubringen und durchzufüttern.
Passiert das oft, dass der ausgetrunken
wird? Ja, Wahnsinn. Also unser Gastronomiechef, wir haben immer ziemliche Diskussionen darüber, weil wir wollen natürlich immer unsere Kunden zuerst forcieren. Ja. Und dann ist er bei uns ab Hof meist schon früher austrunken, als noch unsere Kunden ihn haben. Und da gibt es immer natürlich den ein oder anderen Interessenskonflikt innerhalb des Unternehmens. Aber ja, wir versuchen das natürlich ganz ehrlich.
Aber was ist größer oder wichtiger? Schon der Weinverkauf nach außen? Oder
ja, natürlich extrem. Also das prozentuell hat sich das natürlich schon extrem gewandelt. Das natürlich... unser Wein ist in ganz, natürlich Wien ist ganz, ganz wichtig für uns, aber wir sind in ganz Österreich so ziemlich flächendeckend distribuiert und mit ungefähr 30% im Export, das schlagt sich natürlich auch zu Buche.
Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, weil du sagst, wie der Gerd sagt, das war natürlich früher noch wichtiger, weil man kann sich vorstellen, wenn es kleinere Betriebe gegeben hat oder nach wie vor gibt in Wien, die 3, 4, 5 Hektar haben, dann haben die das zu 100% natürlich in seinen eigenen heurigen Betrieben oder mit einem Pro-Verkauf verkaufen können. Und das ist auch ein bisschen so der Punkt, wo man sagen muss, da hat sich die Heurigenkultur ein bisschen gewandelt, Gott sei Dank. Also man kann jetzt wirklich wieder zu Wiener Heurigen gehen mit einer hochqualitativen Weinkultur. Und ich sage immer, da gibt es ein bisschen ambivalentes Verhältnis zwischen Heurige und Weingüter, weil ich glaube, auf der einen Seite konnte man sich 100% sicher sein, dass man den ganzen Wein, der produziert wurde, verkauft, weil wenn der eine Kunde dem es nicht geschmeckt hat, früher, dann am nächsten Tag ist der sowieso der nächste Tourist vor der Haustür gestanden und dann hat der halt getrunken. Ja. Und deswegen waren wir so ein bisschen, ich sage mal, so vor 25 Jahren, 30 Jahren ein bisschen noch gemütlicher. Gibt es auch einen guten Spruch in Wien, wenn die Welt einmal untergeht, muss man nach Wien ziehen, weil dort passiert es, glaube ich, irgendwie 25 Jahre später. Und das ist dann auch bei uns so gewesen und deswegen war es vielleicht der Wein, die Weinqualität noch nicht auf dem Level damals wie in manchen anderen Weinbauregionen.
Ich würd sagen, Wien war wahrscheinlich das letzte Weinbaugebiet, das wachgeküsst wurde, was die hohen Qualitäten betrifft. Der Wiener Nussberg hat zwar aufgrund des Terroirs und Mikroklima, Bodenbedingungen und allem, war immer schon eine Top-Lage. Nur das Thema war halt eben, so wie der Paul sagt, in den 60er, 70er, 80er Jahren war Masse gefragt. Ja, die Touristen sind gekommen, egal wie die Qualität war, die sind nur einmal gekommen. Da war das Hauptkriterium war einfach Hauptsache viel, ja. Und das war unfassbar. Und der Nachteil oder der Riesenvorteil, eine Riesenstadt mit einem kleinen Weinbaugebiet und ganz, ganz viele Touristen, Riesenvorteil. Auf der anderen Seite, naja, man ist im Epizentrum sozusagen des Konsums gesessen. Ja. Der Winzerkollege, der irgendwo am Berg in der Südsteiermark gesessen ist, der hat sich schon viel, viel, viel früher Gedanken drüber machen müssen, wie bringe ich die Leute zu mir aufs Weingut, damit ich sie von meinen Weinen begeistern kann, punkto Qualität, punkto Service, punkto allen. Na, und da ist man halt im wunderschönen Grinzing gesessen und die Leute sind ja eh gekommen. Und somit
einen Bus noch einen anderen
On-Demand, On-Demand genau. Etikettiert, ne? Mehr oder weniger.
Da war nicht einmal das Etikettieren von irgendwelchen.
Nein, das am Tisch gestellt worden, ohne Etikett.
Deswegen mischt der Satz, dass du ein Etikett brauchst.
Okay. Wobei das ist jetzt nur üblich, Liter. Ein Liter Soda und ein Liter Wein. Aber das wollte ich vorhin noch sagen. Und auf der anderen Seite war aber dann genau diese Flächen, die man braucht, um einen Heurigen zu bewirtschaften, sind aber deswegen auch geschützt worden in Wien, weil natürlich der Heurigenwirt hat seine 3, 4, 5 Hektar unbedingt braucht, um aufsperren zu können. Das heißt, ohne Weingärten kein Musi. Und deswegen muss man sagen, hat der Heurige, so negativ er vielleicht vor 30, 40 Jahren vom Image dann auch war, hat er aber dann damals auch vielen, vielen Weingärten das Überleben gerettet, dass die nicht rausgerissen wurden, weil sonst jetzt keinen Heurigen führen können.
Kannst du noch mal, ist Heuriger und Buschenschlag, ist das gleich, oder?
Ja, es ist Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Also in der Steiermark, glaube ich, ist bei uns ist schon so definiert, dass man Buschen schon kalte Sachen und nur eine gewisse Summe an Tagen, die man im Jahr aufsperren darf. Und der Heurige zum Beispiel, den wir am Pfarrplatz jetzt haben, ist mit warmer Küche und da können wir ganzjährig aufmachen. Ich glaube, wir haben nur Weihnachten und Silvester zu.
Ach krass, also ja. Eigentlich noch ein richtiges Restaurant, mehr oder weniger. Eine Beiz. Bar, whatever. Naja,
ich sage immer, es ist ein bisschen wie in München ein Bierlokal, wo ja, nur eigene produziertes Bier ausgeschenkt wird. Ja. Haben wir es bei uns in Wien dann so. Ja.
Aber jetzt so auf dem Berg ist es dann immer ein Buschenschank, oder? Da gibt es jetzt keinen.
Es liegt jetzt nicht mit dem Berg, hängt nicht das mit dem Berg
nicht
zusammen.
Nein, nicht wirklich, aber es gibt
hat keine Berg.
aber es gibt, es ist irrsinnig populär. Das sind meistens bestehende Heurigen, die klassisch eben in Nussdorf, in Grinzing, in Heiligenstadt eben ihre Heurigen, ihre Buschen schenken haben, dass die nur eine Dependance am Wochenende mitten in die Weingärten haben.
Ah, okay.
Vor 15 Jahren, 20 Jahren haben die Wiener den Wiener Wein, nicht nur den Wiener Wein, nicht gemacht. Sie haben auch das ganze Weinbaugebiet nicht gekannt. Ja. Die Weinfreunde aus Wien, die haben jeden Stein in der Toskana und im Piemont und in der Burgund gekannt, aber waren noch nie am Nussberg um. Das hat sich grundlegend geändert. Also heute ist es, naja, ich will nicht von Overtourism sprechen, aber an so einem schönen Septembertag ist der Berg krachenvoll und es ist auch schön. Ja? Jeder, der viele Wiener, die Besuch aus den Bundesländern oder international haben, da steht jetzt da mittlerweile der Nussberg als Wanderroute und die Buschenschenken, die es halt dort gibt, an der Tagesordnung. Und das macht natürlich Spaß, bietet oder bringt natürlich auch gewisse Probleme mit sich, wenn es eben Kulturlandschaft und dann eben die Massen hast, die teilweise dort herum.
Was für Probleme? Müll oder was meinst du jetzt so?
Ja, und auch durch die Weingärten und es macht die Bewirtschaftung nicht einfach.
Also
ja,
Trauben fressen.
Ja, Trauben werden runterpiekt und aber auch, wenn wir unter der Woche mit dem Auto mal zu Weingärten fahren, zur Kontrolle, was auch immer. Also jedes zweite Mal wirst du von irgendwem anpöbelt, was wir da herum machen, weil die natürlich nicht wissen, wie man schon überlegt, wir tun auf unsere Autos einfach ein Mayhem-Fabrik-Schild drauf und so weiter, dann verstehen es die meisten eh. Aber es ist irgendwie so, man darf es die ganze Woche pflegen. Und am Wochenende, wenn dann alle frei haben, dann muss es passen.
Da hilft doch nicht einmal das Schild. Ich lass mal ein Schild machen, aggressiver Weinbauer im Einsatz.
mit Blaulicht. Na,
mit grüner Veltlinerlicht.
Ich fand das halt voll nice, wo wir waren ja, also ich fahre ja mal mit Willi da auch auf so einem Buschenschank in Wien. Und ich fand das ziemlich nice, wenn man da so im Hintergrund so die Stadt gesehen hat und das, also ich meine, klar, in der kompletten Natur ist es natürlich auch geil, aber ich fand diese Mischung irgendwie interessant, dieses Urbane und dieses Ländliche so zusammen, also gerade jetzt als Berliner fand ich das irgendwie nice und ich habe mir auch einen Weinberg auf dem Teufelsberg gewünscht, aber wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, man thront da so oben, schaut über die Stadt runter, das ist schon unglaublich schön.
Du hast Weinberge, da schaust du auf einen Fluss, auf einen See, aufs Meer und bei uns schaust du halt auf die Großstadt.
Ja, das ist aber geil.
Ich glaube, dass sicher auch unsere Weingärten und vor allem der Nussberg und der Wienerwald sicher dazu beitragen, dass Wien schon viele, viele Male als die lebenswerteste Stadt der Welt gekürt wurde.
Ist auch billiger, wie in Berlin zu wohnen, habe ich jetzt gesehen. Ich hätte gedacht, es ist viel teurer.
Ja, ich glaub, und du bist einfach mit den Öffentlichen in 20 Minuten bist komplett in den Weingärten. Ja.
Ja. Fühlt man sich da oft privilegiert, so als Wiener Winzer?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist ganz was Besonderes, wenn du als Weinbauer, und ich bin am Land aufgewachsen, auf einem kleinen Familienbetrieb, als Winzer bist, egal in welcher Region du lebst halt, oder in welchem Teil der Welt, wo du Weinbau machst, du lebst halt eher im ländlichen Bereich. Ja. Und das in einer Großstadt zu haben, das ist schon was Besonderes, ist aber nicht immer einfach. Wie schon gesagt, im 19. Bezirk, tolle Wohngegend, natürlich sind wir in der Landwirtschaft, da gibt es Zeiten, da rollen halt unsere Traktoren 7 Tage die Woche und das ist halt am Samstag um 5 in der Früh, genauso wie am Sonntag um 5 in der Früh, kann das sein, wenn wir es brauchen. Naja, da kriegst du bitterböse Anrufe, die meistens, Willi, du kennst es, wenn ich das sage, wirst du gleich lächeln, die beginnen dann meistens mit: Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ja. Das hat man am Anfang, wie ich vor 15 Jahren angefangen habe, also, das hat mich schon ein bisschen belastet anfänglich. Mittlerweile kann ich damit schon sehr, sehr gut
also umgehen Nachbarn
mit
dieser oder Frage. Was, weil ihr da zu laut seid oder warum? Oder?
Ja, genau. Also jeder will direkt in den Weingärten leben, so, will keine verstehe. Nachbarn. Aber natürlich, wenn der Traktor um 5 in der Früh fährt, das ist dann auch nicht so
weit. Beim Arbeiten will ich schon keinen zuschauen, weil das stresst mich.
Das ist Next Level.
Das ist geil. Wobei man jetzt so sagen wir von der Seite der Mitarbeiter reden muss und das ist natürlich ein absoluter Traum. Also jetzt für mich im Vertrieb, wenn ich sage, ich lebe irgendwo jetzt da, sagen wir mal im tiefsten Burgenland oder in der Steiermark, dann ist es natürlich, bist du ewig weit meist von einer Großstadt entfernt und so ist es so, dass wir bis zum Nachmittagabend arbeiten. Gehst du duschen und bist im Epizentrum der Party. Und das ist natürlich auch bei uns. Also wir haben unglaublich viele internationale Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. In den letzten Jahren im Keller, Sellerhens aus Südafrika, aus Argentinien, aus Australien.
Pascal aus
Franken.
Aus Kuhn.
Und das macht natürlich riesen Spaß, wenn die mit der Arbeit fertig sind.
Korrektur, das waren keine Sellerhens, das waren Vintage Winemaker. Also die haben alle Önologie studiert gehabt.
Oder
Top-Leute.
Leute.
Oder so halt. Und dann geht es in die Wein und Cobra, zu Wein Cobra. Und,
Wein Cobra.
Und was ist da? Sellerhands sind klassische Praktikanten, oder was? Oder Zurorcher? Ja,
wie Stagehands.
Zurorcher, das sagt man in der Steiermark richtig.
Ja. In dem Fall, was es ist, den Winemakers.
Ja,
ne?
Ja. Ja.
Aber wir trinken jetzt den gemischten Satz, oder?
Ja, super. Dann kommen wir endlich auf den Wein. Genau. Nee,
das muss ich dir sagen.
Das ist so wichtig, aber wirklich, Karli, danke. Gemischter Satz war schon sehr gut, gerade vorher im Spritzer.
Wiener gemischter Satz, bitte.
Entschuldigung, was ist der Unterschied?
Ist das, genau, ist das
Wiener ein, gemischter Satz.
Ist das ein eingetragener Name? Denn, oder?
Natürlich, also so da steht ja, auch, das ist, steht ja auch die Appellation,
der, ja,
das DAC, Wiener gemischter Satz. Dann wären
es gleich Französisch, die Wiener.
Ja. Nee, das, ja, sind, ja, aber das haben wir ja sowieso gern, genau, wie Fauteuil zum Beispiel.
Fauteuil, ja, das haben wir gern, Trottoir.
Trottoir.
Ich hatte mal eine Freundin aus München und die hat immer wieder gesagt, warum verwendet sie in Wien immer französische Ausdrücke? Glaubst du, dass ihr was Besseres seid deswegen?
Ich finde, der hat den, also ich war voll überrascht, wie der unverdünnt schmeckt.
Mhm. Unverdünnt.
Auch gut,
ja,
gell?
Ja, voll, aber hat so ein, also hat ein Aroma, was ich jetzt noch nicht so, was jetzt noch nicht so oft in meinem, ja, Mund lang gelandet ist.
Kannst du das auch beschreiben?
Jetzt übertreibt man nicht gleich. Also es ist gefühlt so, naja, okay, das ist jetzt noch keine krasse Beschreibung. Würzig, also so auf jeden Fall so. Und jetzt du, Willi.
Okay.
Le gut, Willi.
Okay, gut weitergegeben. Ja, also für mich ist das ein klassischer Schöner Wein, den man sich richtig runterdrücken kann oder reindrücken. Also es hat so Apfelbirne.
Genau, aber meine Beschreibung ist jetzt besser.
Hat leicht so, wenn man das kennt, Almdudler, also schon so eine Kräuterwürze, dann finde ich, hat das viel wirklich weißen Pfeffer auch. Also das, oh, hat schon, ja, das ist jetzt nicht so super einfach, sondern es hat schon eine leichte Komplexität. Voll. Und am Gaumen tut das auch, was es tun soll. Das ist trocken, ist wieder fruchtig, dauert nicht allzu lang und wehrt sich nicht. Und ich glaube, das ist genau der Wein, den man so braucht. Ne? Also.
Und der Curl jetzt vollkommen richtig beschrieben. Was ist ein Wiener gemischter Satz? Gemischter Satz kommt von gemischt setzen. Wir sagen zum Setzen, eben zum Auspflanzen, sagen wir setzen. Ja? Das heißt, das sind viele verschiedene Rebsorten in einen Weingarten gemeinsam gepflanzt, wo ein Risikomanagement früher, wo die einzelnen Sorten noch viel empfindlicher waren,
ja,
und empfindlich in, auf blüteempfindlich, frostempfindlich und so. Und mit diesem System hatte man konstante Erträge und konstante Qualitäten. Und ein guter Wiener gemischter Satz, das soll ja auch nicht eine Rebsorte hervorspringen. Ja? Wenn du jetzt suchst nach Riesling-Typizität, Grünwettliner-Typizität, die findest du nicht. Wir sagen immer, eine Rebsorte ist wie ein Instrument. Ein Wiener gemischter Satz ist ein ganzes Orchester. Und da willst du ja auch nicht den 25. Querflötisten von links raushören, ja? Oder irgendeine Rebsorte, sondern das soll, und das gemeinsam geerntet, gepresst, vergoren. Diese Vergärung ist ja ein extrem starker Prozess, ja, und da wüsst nicht, dass jetzt der gelber Muscatella zum Beispiel, stellt mir die Haare auf, ja, wenn der da außerhüpfen würde.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Rebsorte gelber Muscatella. Der gelbe Muscatella ist eine aromatische Weißweinrebsorte, die für ihren intensiven, muskatähnlichen Aromen bekannt ist. Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt, wird diese Rebsorte weltweit angebaut, insbesondere aber in Österreich. Gelber Muscatella ist eine Aromarebsorte, das heißt Duft von Zitrusfrüchten, Blüten und Gewürzen. Im Mund haben die Weine dann eher weniger Säure und Struktur. Um es anders auszudrücken, viel in der Nase, nichts dahinter. Ciao!
Und wenn ihr jetzt eine Parzelle habt mit gemischtem Satz und ihr macht jetzt 10 Jahre einen Wein draus. Ist es dann auch so, dass ihr dann nach 10 Jahren sagt, okay, vielleicht machen wir jetzt 32 Reben Muscatella dazu, um das irgendwie in eine bestimmte Richtung noch zu drehen? Oder ist es dann einfach so never change the system, so wir lassen das für immer so, wie es damals gepflanzt wurde? Oder macht man da mal so ein bisschen hier und ein bisschen da an der Schraube drehen?
Das ist der Ansatz von einem Buchhalter. Wir sind Weinbauern. Nein, würde man so nicht machen. Nein, aber natürlich, jetzt bestehende Weingärten, tasten wir nicht an. Und das Spannende ist ja, aufgrund der Tradition vom Meier am Vorplatz, haben wir natürlich auch das Glück, dass wir auf extrem viele sehr, sehr alte Weingärten zurückgreifen können und sehen natürlich, was sie bewährt hat. Ja. Und auf Basis dieser Erfahrung pflanzen wir noch heute unsere gemischten Sätze aus. Natürlich werden wir nicht mehr die extrem frühen Rebsorten à la Müller-Thurgau oder Bouvier, das wird gestrichen, wird nicht mehr ausgepflanzt. Aber im Wesentlichen ist das, was wir da im Glas haben, dieser Wiener gemischte Satz, schon sehr ähnlich die letzten 2-3 Generationen in dem Haus auch produziert worden und funktioniert noch immer, oder, Willi?
Ja, funktioniert sehr gut sogar.
Ja,
also gemischter Satz hat man ja auch schon, glaube ich, so als richtigen Schwerpunkt in der Folge mit Fritz Wieninger und mit Juan Amador.
Exactly.
Damals war es 3-Sterne-Restaurant und komplexer gemischter Satz. Heute ist Heirigen und trinkgemischter Satz. Also im Moment, obwohl das ja auch noch weiter nach oben geht, die ganze Qualitätsleiter, nämlich haben wir jetzt Rotes Haus, Langteufel, erste ÖTW-Lage Nussberg. Jahrgang 2019, auch schon gereift.
Mhm.
Also gemischter Satz ist durchaus ein Thema, was man reifen lassen kann, oder? In einer gewissen Qualitätsstufe.
Ja, es ist irgendwo dann in den letzten Jahren schon auch der Anspruch von uns gewesen, dass wir sagen, wir wollen auch zeigen, dass natürlich diese Zusammensetzung durchaus lagerbar ist. Also wir haben auch alte Weine von Franz Mayer, damals noch Alter Satz genannt, in der Vinothek gefunden und waren eigentlich unglaublich überrascht, wie schön da 20-, 25-jährige gemischte Sätze, wenn man sie ideal erntet, verkosten kann. In dem Fall ist es aber, wie du schon richtig gesagt hast, vom Roten Haus sehr Burgunder dominiert, weil das ja zu 100% nur Nussberg steht auf diesen Kalkböden. Und hier haben wir in erster Linie Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Neuburger und ein paar Prozent Altraminer. Die waren immer so für den floralen Touch mit drunter gepflanzt. Und hier arbeiten wir auch mit großen Holzfässern und mit einer ganz feinen Reduktion und vor allem auch mit einer Salzigkeit, die wir hier herausarbeiten wollen. Im Gegensatz, wie der Gerhard vorher schon gesagt hat, zu dieser ganz straffen Fruchtrichtung und Fruchtlinie, die der Meier hat. Also hier gehen wir eher in dieses burgundisch anmutendere.
Habt ihr die Flächen eigentlich komplett zusammengelegt und unterscheidet sich Rotes Haus von Meier am Fahrplatz nur vom Ausbau und von der Stilistik oder hat jedes Weingut seine eigenen Weingärten?
Naja, es ist so, wie die zwei Betriebe zusammengekommen sind, hat man sich eben entschieden, diese zwei Stilistiken beizubehalten und weiter auszubauen. Es ist ein Team in den Weingärten, ein Team okay. Im Keller und Vertrieb und alles, Verwaltung. Aber wenn jetzt eine klassische Meierlage eben in der Preußen mit der Burgunder-Idee zum Beispiel des gemischten Satzes, so wie es der Paul gerade gesagt hat, ausgepflanzt war, dann hat man das zum Roten Haus gezogen, weil eben der Wiener gemischte Satz von Meier am Vorplatz eher Grünwettliner, Riesling, Zierfandler, Rotgipfler, also so auf dieser Idee basiert und eben das Rote Haus komplett auf der burgundischen. Meier hat im gesamten 19. Bezirk seine Weingärten verteilt. Das Rote Haus ist ausschließlich mit seinen nur 9 Hektar, die da herangezogen werden, am Wiener Nussberg beheimatet.
Also Wiener gemischter Satz hat nur damit zu tun, dass es in Wien produziert wird. Das heißt jetzt nicht, es müssen bestimmte Rebsorten drin sein.
Also gemischter Satz hat damit zu tun, dass einfach verschiedenste Rebsorten in einem Weingarten gemeinsam gepflanzt werden, gemeinsam kultiviert werden, geerntet, gepresst, vergoren. Oh. Wien natürlich, das muss in Wien sein, aber wie du richtig sagst, es gibt keine Regeln, wo man sagt, es müssen diese Rebsorten drin sein. Es dürfen alle Qualitätsweinsorten, Wiener, weiße Qualitätsweinsorten dürfen sozusagen herangezogen werden. Es hat ja jeder Winzer seine eigene Philosophie, welche Rebsorten in seinen gemischten Sätzen ausgepflanzt werden. Es gibt sozusagen die logistische Minimalvoraussetzung für einen Wiener gemischten Satz, sind mindestens 3 Rebsorten. Die wichtigste, darf nicht über 50%, die drittwichtigste nicht unter 10% sein. Das ist sozusagen so mit, dass man irgendwo ein Regulativ nach unten hat. Aber im Normalfall sind zwischen 6 und 10 verschiedene Rebsorten in so einem gemischten Satz.
Wisst ihr, was der größte ist? Gibt es auch einen mit, keine Ahnung, 50 verschiedenen? Oder gibt es auch jemanden, der das mal voll übertrieben hat und irgendwie, keine Ahnung?
Na, so 13, 14 sind, glaube ich, so die.
Ja, also so die Challenge, glaube ich, wurde noch nicht ausgerufen, wer am meisten Rebsorten drin hat.
Gibt es in Rot auch?
In Rot gibt es das nicht, ist auch dezidiert nicht erlaubt oder verboten, ist verboten, ja.
Es macht schon wie ein Wiener auch.
Aber ja, aber nicht das gemischte Satz, der was deklariert werden.
Das darf
dann werden.
Nicht draufstehen als Wiener gemischter Satz.
Genau.
Aber du kennst ein gutes Beispiel aus Italien. Chianti war ein klassischer gemischter Satz. Du hast den Sangiovese gehabt mit irgendwo 70% oder so und dann hast du aber Weißwein dabei gehabt, Trebbiano und Malvasier. Hat aber, glaube ich, mit dem Risikomanagement weniger zu tun. Ich glaube eher, dass man damals den Sangiovese mit diesem Weißwein ein bisschen
bändigen, und ich glaube, das hat er viel weggehört.
Nein, er war weiß und Rotwein.
Nein, man hat quasi die Allokation nicht flaschenweise, sondern in der Flasche geregelt.
Ja. Ja, ich habe Praxis gemacht, 98 in der Toskana. Und das ist wirklich auch gemischt ausgepflanzt worden und da musste man halt auch in 2 Lese durchgängen. Ist relativ einfach, da eine Selektionsmaßnahme zu setzen. Wir haben einmal die Lesemannschaft durchgeschickt, nehmt mal alles, was weiß war. Und dann
aber da war ist weiß,
idealerweise rot überblieben.
Da war Weiß und Rotwein zusammen, oder wie habe ich das falsch verstanden?
Im Chianti Classico, früher traditionell, ja. Heute nicht mehr.
Aber gibt es das?
Oder alte gibt es, alte andere
gibt es. Gibt es das irgendwo anders, ja. Das Weiß und Rotwein zusammen?
Oh ja. Selbstverständlich, also, in Dings gibt es das auch. Warte, jetzt kann ich mir richtig eine setzen.
Ich denke auch gerade.
Aber in Südfrankreich, in der Gegend um Hermitage, ist das auch so.
Ja, Ron, ne? Ja. Ja. Genau.
Krass.
Viognier hat man dazu gegeben.
Richtig.
Ja.
Interesting, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Und auch dann in dem Fall auch zusammen gepflanzt, weiß und rot.
Genau, ja. Und krass. In Portugal hast du ja auch rote gemischte Sätze. Aber für Wien
glaube,
ist es...
Die Portugiesen waren sogar die Ersten, glaube ich. Beziehungsweise ist da noch heute ganz normal.
Ja, also. Ja, absolut.
Ja. Ja, oder die Ersten, da tut es genauso wie in Wien stehen bleiben halt. Es war früher fast in halb Europa.
Und es wird ziemlich viel Geld im Moment investiert, um herauszufinden oder zu analysieren, was die ganzen Rebsorten sind, weil die wissen es zum Teil wirklich nicht.
Es ist unfassbar wichtig, dass du dieses Pflanzmaterial, die Genetik dieser uralten Reben, dass man die einfach schützt, sichert und weiter vermehrt und dass das nicht verloren geht. Ne?
Ja, irgendwo gibt es in Schweden oder so, gibt es doch irgendwo so ein Bunker in den Bergen, wo alle...
Das ganze Saatgut gelagert wird.
Ich hoffe, da sind auch ein paar gute Rebsaatgüter gelagert. Da gibt es ja echt, da ist ja irgendwie alles unter 10 Meter Beton versteckt.
Also, wir vermehren aber vegetativ und nicht generativ. Also nicht mit Samen, sondern mit Setzlingen.
Das stimmt, ja.
Langteufel ist welche Lage?
Ist eine unserer Paradelagen. Wir haben ja 10 erste Lagen in Wien. Langteufel eine davon, ein kleiner Teil von Nussberg, auf sehr hohen Muschelkalkbänken. Und der Name recht witzig. Früher war ja die Weingartenarbeit noch viel händischer als jetzt es ist. Und da haben die Winzer immer ausgeflucht, das ist ein langer Teufel, weil sozusagen die Weingartenzeilen so lang waren, dass das kein Ende genommen hat.
Genau. Daher kommt das. Ah, spannend.
Und cool. Das ist aus dem Ausschrei oder Fluchen Langteufel entstanden, sozusagen.
So coole Wein. Du spürst leicht die Reife so, aber du merkst also das Gesetzte jetzt ein bisschen so.
Also ein bisschen feiner wie der davor, oder?
So. Ja, gelbere Frucht, du hast einen Holzeinsatz, ne? Das ist schön, ja.
So Langteufel ist generell, also ich nenne die Weine von dort, das sind eigentlich ziemliche Puristen, das ist nicht der Wein, der sofort aus dem Glas raushüpft und mit der roten Fahne wedelt, sondern das ist ein Wein, da muss man sich schon nähern und sich damit befassen. Vorher der gemischte Satz Meier, das ist ein Flaschenwein, die reißt zu jeder Tages- und Nachtzeit auf, trinkst der Flaschen alleine aus und hast Lust, der zweite aufzumachen. Ich sage immer, wenn man über unseren klassischen Wiener gemischten Satz diskutieren möchte, dann ist das eine Beleidigung. Wenn man über Langteufel nicht diskutieren möchte, dann ist es auch eine Beleidigung.
Okay, aber ich glaube, das ist generell das Konzept, oder? Die Meierweine sind zum Saufen und die roten Hausweine sind zum Nachdenken.
Ja, wobei, wenn man dann in die Endliga bei
Meier geht. Also die Lagen geht, von Meier.
Und vor allem weißer
Marmor. Okay, dann kommen wir dazu. Okay, ja, cool.
Ich meine, da bin also ich schon eher so, das geht schon so, wenn man so in eine Zigarrenkiste reinriecht oder Safran, so in diese, das hat ja schon eine ganz andere Struktur in der Nase als...
Ich finde halt bei dem Langteufel hätte ich jetzt nicht, also da hättest du mir jetzt auch sagen können, es ist eine Rebsorte, gefühlt. Und bei einem anderen...
Ja, wenn du sagst, das ist jetzt ein Chardonnay aus einem warmen Jahrgang.
Genau, und bei dem anderen hätte ich aber, also finde ich, dass dieser gemischte Satzcharakter mehr zum Vorschein kommt, wie jetzt bei dem. Also ohne Wertung, aber so gefühlt.
So was, sehr cooler Wein. Es ist ja immer lässig, ist wahrscheinlich eher, glaube ich, Rotes Haus generell ein bisschen für Gastronomie ausgelegt. Das
ist, ja, wir nennen es ein bisschen unsere Boutique-Marke. Ist sicher, wenn man so will, schon für die, die noch was Individuelleres suchen.
Super.
Ja. Gastronomie und schon in dem Bereich, wo auch ein Sommelier dahinter steht und den Wein erklärt.
Ja. Sag mal, bei euch Wienern, das ist so erfrischend, wenn man euch beim Reden zuhört, merkt man, der Wiener ist im Mittelpunkt, nicht so. Aber andererseits so, ist es deshalb so erfrischend, dass man jetzt nicht, wir reden jetzt eine knappe Stunde, noch ganz, und das ist nicht einmal das Wort Terroir, Spontangärung, Demeter, Bio, irgendwas, sondern irgendwie geht es gerade mehr um die Gemütlichkeit, ums Zusammensitzen, ums Trinken. Ist das vielleicht auch das, was man ja am Vorplatz, Mr. Salz, Heirigen, was das so ausmacht? Weil ich finde das oft erfrischend, wenn Leute einfach da sitzen und sagen, hey, wir haben einen Wein gemacht, der soll Leute schmecken, der zu uns in Heirigen kommen. Und da brauche ich jetzt nicht eine halbe Stunde reden für Handlese, Hörner vergraben und Spontangärung, sondern man kann einfach den Namen vom Wort nennen. Es geht ums Weintrinken. Das Produkt ist so platziert, dass die Leute kaufen vom Preis her und es schmeckt von vorn bis hinten.
Also grundsätzlich wird es wohl daran liegen, dass wir beide keine Wiener sind, sondern Weinviertler.
Ah! Das hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen.
Ja, was denn, man assimiliert sich in dieser Stadt. Du musst ja überleben.
Ich bin Rollgang wohl am Rand angezogen.
Na gut, beim Paul glaubst du schon seit 30. Generation Wien 19, oder?
Ja, ich hätte schon gesagt.
Nein, falsch, Misselbach.
Ah, Misselbach, tatsächlich. Und wie finanzieren Sie sich Ihr Studium?
Durch ein Bankomat.
Ja. Aber jetzt ist der Paul ja auch schon, darf man sagen, knapp über 40, jetzt wird weniger vom Papa geredet.
Ah,
das ist so der Klassiker, ich habe 19 Bezirke.
Gut, man muss aber
was magst du? Na, mein Papa macht. Ich hab gefragt, was du magst.
Naja, ich war immer schon sehr früh auf eigenen Beinen. Aber man muss auch dazu sagen, wir wohnen auch noch beide im 19., weil wir natürlich so verbunden und verwurzelt sind mit dem Weingut, dass es fast nicht möglich wäre, da jetzt auch noch zu pendeln mit der vielen Arbeitszeit. Aber... ja, ich glaube, es reden eh für andere Winzer genug über Hörner im Boden und Ähnliches. Also,
ja. Ich habe jetzt auch nichts dagegen. Und so.
Nein, aber absolut.
Mir wird es oft ein bisschen zu viel, weil jeder Wein braucht einen Platz am Markt. Ne? Und ich kann jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel Deutschland bin und insgesamt gibt es 170.000 verschiedene Riesling und jeder erklärt mir irgendwann das Gleiche. Und man redet nur mal von CO2 und nur mal von irgendwas, dann denke ich mir, ich kann nicht alle Riesling am gleichen Markt irgendwie platzieren. Und deswegen finde ich das einmal erfrischend, dass es auch um andere Themen gehen kann oder dass es halt so um die Gemütlichkeit geht. Und auch einfach um den Markt. Nicht? Ich meine, der Wein, der gemischte Satz, ja, das ist jetzt genau, wie er sagt. Also das machst auf, das trinkst und du musst nicht drüber nachdenken.
Aber da sagt auch der Gerd immer...
ich will auch nicht immer drüber nachdenken.
Da sagt der Gerd auch immer zu uns, bei der Menge, die wir da machen, das muss unsere Visitenkarte sein. Mhm. Es nutzt nichts, wenn wir 1500 Flaschen weißen Marmor in der Perfektion produzieren. Das muss das Aushängeschild sein. Aber gut, bei mir, ich bin halt einfach, muss man auch sagen, ich bin der Mundwerker und es gibt auch Handwerker. Ne? Also das ist, mein Beruf ist es Mundwerken.
Und, genau. Aber... und die Tatsache, dass wir jetzt nicht in diese Dings philosophieren, das heißt ja nicht, das machen wir eh zu Hause, wenn wir als Team unterwegs sind. Du kennst nur unsere legendären Wein- und Co-Verkostungen, wo wir mit unserer Mannschaft, oder egal in welcher Weinbar auch immer, wo wir mit der Mannschaft hingehen. Und da gibt es das Spielchen, alle 5 Minuten steht einer auf, geht zu einem Regal, nimmt eine Flasche, verhütterle drum, lässt sie einkühlen und wir kosten das gemeinsam. Da wird schon intensiv drüber diskutiert, aber am Ende des Tages muss ich sagen, großer Wein muss per se beim Kosten und Trinken nicht immer Schmerzen bereiten, oder? Das kann einfach schön auch sein. Und das soll, und es gibt Situationen, wo ich in ein Restaurant komme und sehe am Nachbartisch steht eine Flasche Wein und Menschen, vielleicht ein Pärchen, was sie gerade frisch kennenlernt, unterhalten sie irrsinnig schön und der Wein ist einfach ein Teil dieses wunderschönen Abends. Ja? Und das soll sein. Ja? Und dann gibt es aber Abende, wo sie Weinverrückte wie wir zusammensetzen und halt nur über das Thema reden. Und für beides haben wir, glaube ich, die richtigen Weine.
Mhm. Ja, super beschrieben. Und weil wir ja eh schon, glaube ich, in vergangenen Folgen und auch heute genug über gemischte Sätze gehört haben, also ich weiß nicht, ob es überhaupt genug darüber zu reden gibt, weil es ist ein super spannendes Thema und ein super uniques, aber ihr seid ja auch Aficionados des Rieslings. Und deswegen, weil wir noch genug Zeit haben, du hast jetzt schon ein bisschen skeptisch geschaut, Paul, weil ich da den Nussberg eingeschoben habe, weil ich denke, wenn wir jetzt einen basisgemischten Satz und einen lagengemischten Satz haben, könnten wir auch noch einen Nicht-Basis, sondern einen Nussberg-Riesling und danach den weißen Marmor machen.
Der Curly hat sich überhaupt schon niedergelegt, oder?
Darauf eindrunken sind. Der Curly macht seine Kreativpause, das braucht er als Künstler. Da ist die Festplatten schon relativ voll. Die wird zwischendurch formatieren und dann geht es weiter. Schau, da kommt er schon wieder. Schau. Ja. Hochfrisch zur nächsten Runde.
Der Magen war schon zweiten Wein, ja. Noch einen zweiten Wein BO geben.
Muss ich Platz machen? Das ist voll. Und da ist er schon wieder richtig stark gesetzt.
Du kommst aber gerade recht zu meinem Herzblutwein.
Herr Praktikant, du brauchst ein Glas.
Was gibt es denn hier? Was haben wir hier für Blut? Das ist ein geiler Klingelton.
Das, normalerweise ist es dann so, dort wo es klingelt, da zahlt eine Flasche Champagner.
Ja, das ist, hat Steve schon oft genug gemacht. Aber das hier...
Entschuldige, Herzblutwein.
Oha. Oha, das wundert mich jetzt aber, dass der Riesling dein Herzblutwein ist und nicht der Wiener gemischte Satz, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Jetzt muss ich natürlich sagen, neben dem Wiener gemischten Satz schlägt mein Herz für den Riesling.
Das finde ich sehr sympathisch.
Ja, Willi, weißt du, dass das Riesling so meine absolute Leidenschaft ist? Und wir haben jetzt den Nussberg, das ist unsere Ortswein-Kategorie. Und ich finde, dass dieser Riesling eben extrem viel Nussberg zeigt. Ja, das ist irrsinnig kaltmineralisch und da hast du einfach diese. In Deutschland schaut es anders aus. Ja. In Österreich gibt es ja kaum Gebiete, wo Riesling auf Kalk trifft. Du hast Urgestein, du hast Löss, du hast alles. Alle Gebiete, die, Willi, was gerade so nachdenklich schaust, alle Gebiete, die Kalk sozusagen in Österreich, wo sehr viel Kalk ist, sind die wenigsten oder fast keine Rieslinggebiete. Ja. Außer in Wien. Darum hast du in Wien einen extrem hohen Rieslinganteil. Wir haben am Betrieb 28% Rieslinganteil. Und wenn du da eine riechst, da hast du eben diese, ich sage immer, du hast so einen cremigen Schleier. Ich weiß, man kann cremig nicht riechen, aber das ist nicht diese primäre Frucht, da ist nicht die Marille und der Pfirsich und was auch
immer. Es hat so was Steinrauchiges. Also es könnte genau, tatsächlich jetzt noch man möge mich jetzt steinigen in dem Ort, aber das könnte nach Westhofen passen oder so. Tatsächlich. Das hat was Quietschiges, was Zitrisches, was sehr Zitrisches. Und das ist so, habe in der Nase immer als rauchig, wenig fruchtig, weil sonst hat ja immer gleich so eine ausladende Frucht.
Aber ich meine, es ist nicht so trocken.
Von österreichischen Rieslingen finde ich immer, also wenn man es natürlich auf der Wachau kennt, hat man immer gleich diese Marillenkomponenten, das ist ein bisschen wärmer, ich finde das kühler von der Aromatik, leicht rauchig. Und das ist für mich halt immer, sobald du einen Wein am Gaumen hast und das ist so zitrisch und sogar so zestig, dann ist das für mich immer ein Indiz für Kalk. Und das ist das. Das zieht sich durch bei Rot, bei, weiß nicht, wenn ich jetzt Blauwein zum Beispiel habe auf Kalk oder auch Pinot oder wenn ich Sauvignon, Chardonnay, wenn du das Zitrische hast, ist das Kalk. Und das ist beim Riesling genauso, finde ich.
Red weiter, Willi. Erzähl weiter. Der Paul und ich, wir hören gespannt zu.
Ja, wieso? Ist er nicht, also.
Ich, herzlichen Dank, das ist ein großes Kompliment.
Und das hat Zug.
Ja, voll, das meine ich, ja.
Es hat wahnsinnig viel Zug und das macht aber gleich wieder durstig.
Genau, also das, sagen, das ist das Riesenproblem. Du musst weiter trinken. Das ist
überhaupt kein Problem.
Wie ich mich die ersten Jahre mit unseren Rieslingen auseinandergesetzt habe, das war ja, durchaus muss man sagen, jetzt keine leichte Aufgabe, weil wir haben weitaus mehr Fläche, also über 20 Hektar Riesling bei unserem Weingut als die meisten Wachauer. Also das ist schon mal eine Ansage und das außerhalb von den großen
Riesling-Epizentren
wie Kremste, Kamterl und so weiter. Und für mich war das immer so, diese Kalkmineralik war für mich immer so fast ein bisschen eine speckige, rauchige Zimtaromatik, die dieser Berg mitgibt. Also wir haben ja eigentlich bis auf einen Riesling, den wir produzieren, alle vom Nussberg. Und das ist irgendwo immer wieder zu finden. Und hier und da fragen mich auch Leute, ob das ein bisschen Holz gesehen hat, vor allem bei den Lagenweinen, wo wir dann einfach sagen, es ist 100% Stahltank, aber es hat einfach so diese Rauchigkeit, die der Berg mitgibt. Also nicht so wie im Napa Valley.
Ja.
Die Rauchigkeit vom...
Das kommt von was anderes, ja. Aber das ist... also ich habe das schon so, das leicht... Das ist das Steinige, ne? Wenn es so im Sommer zum Regen anfängt.
Ja, nein, ich sage immer so, ich sag immer nasse Steine aneinander rein.
Und zu dem Wein hat der Ludwig die Neunte geschrieben. Das ist mildly interesting.
Ja, das ist die Geschichte, die wir so hin tricksen und fälschen.
Okay. Mundwerker, hat er gesagt. Ne? Aber Mundwerker, ich muss jetzt in dem Moment, weil ich ihn echt schon lange kenne und ich auch ein Fan bin, liebste Grüße an euren Winemaker.
An den Dragos.
Dragos, bester Mann. Unsere, wie lange ist der schon in Betrieb? Das ist
ja ewig in Betrieb.
Unsere Diva. Der Dragos ist seit 16 Jahren bei unserem Betrieb.
Das ja. Drei Monate. Aber wir sind jetzt alles Langstreckenläufer. Da geht es gut da in dem Betrieb, oder?
Nee, das ist, aber, wir also machen es uns gut.
Wir sind eben gleich nach der Übernahme gekommen. Alle so Dings. Der Dragos kurz vor mir, dann ich. Der Ball zwei Jahre nach dem, aber im Prinzip wobei die den Betrieb aufgebaut haben, die sind alle da. Ja.
Wobei ich habe mich dreimal initiativ beworben. Also ich habe damals noch in Dubai gearbeitet und habe dort für Emirates Airlines die Bordkarten gemacht und habe mich immer wieder beworben. Und dann zu dem Zeitpunkt waren wir vom Ertrag und von der Fläche noch nicht so weit, dass da eine eigene Position im Vertrieb
das
gibt.
Das ist das, was die gesagt haben.
Das war
der Leiterkiefer, der Betrieb ist nicht groß genug.
Den Diamanten lassen wir noch ein bisschen, der muss noch ein bisschen geschliffen werden.
Du, der Paul sagt, damals war der Betrieb noch nicht so groß, da gab es keine Position für den Vertrieb. Er hätte sich eh für meinen Geschäftsführerposten beworben.
Na.
Da war ich unter Druck, musste man größer werden.
Und ja, es hat sich dann eigentlich erst beim dritten Versuch ist es dann so weit gekommen, dass ich...
Die wahre Geschichte ist nicht, die erzähle ich jetzt nicht, gell? Wie ich dich kennengelernt habe.
Aber wir könnten kurz
ich nehme mal an, in der Cobra, würde ich sagen.
Fast. Aber eine Geschichte wie dem... Nein, das kann ich auch nicht erzählen. Oder
wir erzählen lieber die
über Geschichte deine, von über deinen Flug. Wie du mir erzählt hast, wie du fliegen magst.
Ach so, naja, habe ich kein Problem damit.
Okay. Das war dann, der Ball war so ein halbes Jahr bei unserem Betrieb und da war gerade irgendeine Fußball-Europaschaft, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Der Ball ist ja der Fußball, ich bin ja vollkommen.
Ja, deswegen stört mich das eh, dass ich da die ganze Zeit in den Sturm Graz
Fußball befreit. Auf jeden Fall sind wir da im Volksgarten gesessen, Public Viewing, und haben uns ein paar Bier reingedrückt und da liegst du in so Liegestühle drin und der Paul dann, und wir reden dann so zwischendurch und dann sagt der Paul, du, wie ist denn das bei dir beim Fliegen oder so? Was meinst du Fliegen? Ja, wenn du irgendwo hinfliegst. Nix, ich steige ein und Ding. Hoffentlich in den richtigen Flieger und so. Hast du nicht irgendwie ein ungutes Gefühl und so? Dann erzählt er mir ein halbes Jahr, nachdem er geheuert hat als Vertriebsleiter, wo schon ganz klar ist, wir müssen raus in den Export, erzählt er mir, dass er Flugangst hat.
Hey, und du hast die Bordkarte für Emirates auch noch gemacht.
Ja, wobei, da musst du ja nicht fliegen. Da habe ich nur die.
Testflug muss aber stimmen.
Naja, man muss dazu sagen, die habe ich noch immer, die Flugangst.
Ja, krass.
Ja, aber interessanterweise.
Xanax einfach, oder?
Ich wollte umschulen als Traktorführer, aber er ist dann doch Vertriebsleiter geblieben.
Nein, es ist, bei Kurzflügen geht es eben, da kannst du mit 2-3 Gläser weiterhelfen. Aber jetzt bei einem Langstreckenflug kannst du jetzt nicht, weil das sinkt dann relativ schnell ab. Also man braucht ja einen leichten Pegel und das ist ja wirklich so, dass man dann die Angst wegspülen kann. Ja. Aber es ist halt schwierig, wenn ich nach New York fliege, kann ich halt nicht 9 Stunden auf einem Level sein. Das macht der Willi zwar, aber bei mir geht das nicht. Ja,
der Willi macht das auch außerhalb vom Fliegen.
Ich schlafe dann rein. Ja, gut, bis bei mir nicht, da ist die Nervosität zu groß. Und ich arbeite an mir, es geht nicht anders. Also obwohl wir sehr viele Flüge haben im Jahr, ist es, ja.
Also an alle unsere Partner da draußen im Export, ihr seht, was der Paul auf sich nimmt, um euch zu besuchen.
Sehr krass. Ja,
naja, die Reiselaune oder Lust ist dann trotzdem größer als der Flug selber. Es ist wie wenn ich lande, es ist wie geschriebene Schularbeit, wenn ich fertig bin.
Verstehe, fühle ich.
Jetzt verstehe ich, weil meine Frage war gerade, was ich nicht verstehe, ist, warum fliegst du dann auch privat in Urlaub? Da würde ich doch mit dem Auto oder mit dem Radl fahren.
Nein, also wie gesagt, das kann ich dann schon überwinden in dem Ausmaß.
Der beste Urlaubsgefühl ist dann nicht am Urlaubsort zu genießen, sondern das
Ankunft.
Das ist der beste Urlaubsgefühl.
Gehen wir schon wieder heim.
Aber wie ist das Ding? Muss man irgendwas Krasses, Besonderes beachten, wenn man eine Weinkarte für den Flieger macht? Muss man also es ist doch irgendwie so, dass wegen dem Luftzug irgendwie die Sachen nicht so geil schmecken da oben.
Ja, mit dem meisten WKZ kommt auf die Karten.
Ich wollte schon sagen, wirtschaftlich muss es sein. Nein, wir haben da teilweise. Ja, es stimmt schon so natürlich, die Weine schmecken anders. Ich war jetzt witzigerweise.
So,
ich war letzte Woche im Zillertal auf der Wedelhütten und wir haben da einige Weine durchprobiert, die ich natürlich in- und auswendig jetzt auch aus Wien kenne. Allein dort, und ich meine, da reden wir jetzt trotzdem also nur von einer See von 2400 Meter, der schmeckt anders. Das schmeckt absolut anders. Und auch wenn ich in Amerika die Weine probiere, und das ist ja das Hochspannende, wenn du bist extrem eingetrunken auf deine eigenen Weine. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich trinke jetzt wie von einer Weinkarte, wenn ich in ein Restaurant gehe, Flaschen, dann muss ich jetzt diesen Geschmack so hinnehmen, die mir diese Flasche jetzt offenbart. Wenn ich jetzt aber so bei unseren Produkten, wo ich sagen wir jetzt nicht tagtäglich, aber dreimal in der Woche ein und dasselbe Produkt koste, sieht man ja extrem, wie sich das Produkt zum einen einmal entwickelt über eine gewisse Zeit mit Reife und so weiter oder nach der Füllung, Füllschock, was auch immer, aber auch wie diese Weine woanders getrunken dann schmecken. Und das ist zum Beispiel, wenn ich in Amerika bin, dann ist es immer so, dass unsere Weine singen. Also das ist unglaublich, was
Willi, ich habe gesagt, nicht in den Kübel hier pissen.
Der ist aus 2011, der ist auch gelaufen.
Ich glaube, das schaut jetzt aus, wie wenn der Curly am Klo die Probe genommen hätte. Und da muss man schon sagen, das ändert sich schon enorm, aber da geht es, wie der Willi sagt, sehr stark um Marken und Brands. Die da sind. Aber ganz wichtig war.
Kickback, nicht Brands. Kickback.
Ja. Ganz wichtig war damals die Umstellung auf leichtere Flaschen. Und ich musste dann damals bei einer Wodka-Marke aus Kalifornien anfragen, wenn sie das nicht umfüllen in leichtere Glasflaschen, weil so und so viel Kerosin im Jahr dadurch eingespart wird, würden die sozusagen nicht mehr weiter an Bord bleiben.
Krass.
Also da geht es wirklich um kleinste Dinge. So, Willi, ich bin da hinten nach.
Mhm. Ja, beim weißen Marmor brauchst du ihm nicht so viel einschenken.
Er hat es mit dem Magen, gell?
Verdammt. Ja, genau, das ist
da gestern
Sporbeeren.
Scheinbar wie Kamillentee.
Ich habe auch so Brand letzte Zeit. Ich trinke immer Kamillentee jetzt, das hilft aber krass.
Achso, ich bin eher beim Fencheltee.
Es hilft doch noch mehr, da muss ich mal umsteigen. Bei mir hilft Kamillentee gerade
ganz gut
aus. Jagertee finde ich sehr gut.
Ja. der hilft extrem.
Weißer Marmor Riesling 2000, ich bin in römischen Zahlen, 2011.
Ja,
das klingt wie so
Herstejahrgang. Das ist eigentlich das Etikett, das für Intellektuelle, Willi.
Ah, scheiße, deswegen.
Weißer Marmor, das klingt wie so ein Roy Black Song. Einfach weißer Marmor in Baccarat.
Curly schreibt euch noch einen Song.
Ich wollte schon sagen, das wird im nächsten Song einfließen, weißer Marmor.
Ist es, bevor wir jetzt den Wein so bejubeln, wie er von anderen bejubelt wird, ist er, glaube ich, ziemlich als erstes vom, kann sein, dass ich mich täusche, vom Stefan Reinhardt bejubelt worden?
Nein.
Ah, nein, okay.
Den hat es
damals, war der
Stefan Reinhardt, nein, da war der Schildknecht ja noch.
Mhm. Ah, wirklich, war er am Anfang? Ja. Ah, okay.
Schildknecht war damals ja zu der Zeit noch.
Aber ich kann mich erinnern, dass der Wein relativ früh für internationale Furore gesorgt hat.
Ja.
Ja, es war, das ist eine interessante Geschichte auch vom Weingarten. Wir haben, uns wurde 2008 ein kleiner Weingarten im Herzstück des Wiener Nussbergs angeboten, schon komplett verwildert. Und wir haben den dann gekauft und der hat mich irgendwie immer fasziniert. Und wir haben dann begonnen, eben wieder zurückzuschneiden, auf Zapfen zu schneiden, Drahtrahmen komplett erneuern. Ich bin erst dann viel später...
Krass.
Ich bin dann erst viel später draufgekommen, dass dieser Weingarten schon mal vor vielen, vielen Jahren im Besitz von meinem Vorplatz war und eben der Franz Meyer diesen Weingarten in seinen jungen Jahren ausgepflanzt hat mit speziellen Pflanzmaterial, mit speziellen Klonen. Und dann hatten wir ihn endlich so, 2009, dann kam der Riesenhagel mit auf diesem Weingarten 98% Schaden. Dann kam das Jahr 2010, das war dann ein kleines Jahr und Hagelfolgeschäden. Und 2011 hatten wir dann den ersten Ertrag aus diesem uralten Weingarten. Und, der Pascal braucht auch noch was.
Ja. Curly will servieren, aber er ist so
verwirrt mittlerweile. Der Curly teilt
aus. Was hast denn du gegeben? Der hat ja schon.
Also außerdem ist der überhaupt schon 18, weiß jetzt nicht. Darf der schon?
Der darf schon. Der ist aus Essen-Kettwig, der junge Mann. Der ist aufgewachsen.
Ein Rheinländer. Du, ja. Ist es noch Rheinland?
Pott, das ist der Pott.
Ruhrpott, genau.
Gut, du wirst auch mit 40, glaube ich, noch jung ausschauen, auch wenn du beim Willi bleiben solltest in der Freundschaft. Du hast die besten Gene dazu, jung zu bleiben.
Schauen wir mal.
Ja.
Dann müssen wir erst
ein Jahr Willi bei dir.
Dann müssen wir erst auslittern.
Ein Jahr Willi auf 100 Jahre hochgerechnet.
Ja. Entschuldigung, wir waren bei Hagelschaden.
Ja.
Achso, ja, nein, wir waren schon weiter. 2010, okay. Und dann der war ja 2009, der Hagelschaden. Und dann 2011 haben wir dann den ersten Mini-Ertrag gehabt. Und eben, weil du den Dragosch erwähnt hast und ich habe mich dann mit dem Dragosch eben zusammengesetzt, das will ich extra machen. Und Dragosch hat das erst gesagt, naja, Trauben schauen geil aus, das ist so wenig. Ja. Dann machen wir es trotzdem.
Gut, aber dann
wir haben... Den, ja.
Ja, da muss man aber noch dazu sagen, dann wurde mir dieser Wein dann vorgestellt und ich im Vertrieb.
Dann hast du gedacht, das ist jetzt meine Geschäftsführerposition.
Ja, wer sowas einfüllt, kann in dem Unternehmen nicht bleiben. Und habe dann gesagt, nicht schon wieder ein zusätzlicher Wein.
Ach so,
das ja, sage ich noch immer, und es gibt noch immer fast jedes zweite Jahr eine neue Lage, die wir abfüllen. Aber egal. Und ich sage zum Gerd, nein, bitte nicht noch ein Riesling, wir haben eh schon drei andere Rieslinge. Und wir haben das dann aber, da kann ich mich noch erinnern, wir sind im Heuring gesessen, eben der Dragosch, der Gerd und ich, und wir haben diese damals, glaube ich, 1000 Liter waren es, probiert und wir haben alle da gesagt, abartig, das aber, müssen wir separat füllen.
Aber wir waren uns nicht ganz sicher, Arbeitstitel von dem Wein war Riesling XXL, ja, aber wir waren uns noch nicht sicher, weil der so anders und so eigenständig war, ist entweder du gewinnst alles oder du wirst immer unten durchgereicht und fliegst mit dem einen durch, wobei wir hätten an zweiteres gedacht, ja, und hatten eben dann das Klicken mit dem ersten Jahrgang, dass dann gleich irrsinnig viel extrem hohe Bewertungen gekommen sind und so, und somit hat dieser Wein eigentlich von Anhieb an geschafft, dass er immer oben mitspielt und das aus einem Exoten-Gebiet wie Wien. Wir haben 1% der österreichischen Weinfläche. Österreich hat 1% der Weltweinfläche, na der gesamten, so, also Wien als Weinbaugebiet. Ja, ja,
ja. Wie viel?
1% der österreichischen Fläche hat Wien. Circa. Glaub, ja.
Frankreich rodet gerade so viel wie Österreich hat.
Ne? Ja. Ja.
Warum? Was geht da?
Was? Was?
Die sagen Bremen, dass es viel Wein dort gibt. Der Wein war wirklich dann bis kurz vor der Abfüllung, oder eigentlich dann schon nach der Abfüllung, haben wir noch nicht einmal einen Namen gehabt und da ist immer XXL auf der Flasche gestanden.
Ja, Gott sei Dank ist euch was eingefallen.
Naja,
das ist jetzt halt ganz geil, ehrlich gesagt.
Es hat ja, also der Weiße Mama hat ja einen Bezug auf den Boden, aufs Terroir. Und zwar das Wertigste, was Kalk hervorbringt unter extrem hohen Druck und Temperaturen und so, ist eben der weiße Marmor. Und
ist das, so,
das ist die Überleitung, weil das eine ganz, ganz extrem kalkreiche Parzelle am Nussberg ist. Und das Wertigste, was der Nussberg an Riesling hervorbringt, ist für uns eben dieser weiße Marmor. Also es gibt
auch eine Idee dahinter. Aber es wirkt nicht üppig, nicht? Also ja, es ist sehr straight, es ist filigran, aber dicht filigran. Ne? Und das ist schon, vor allem für 2011, das schmeckt ja sau jung.
Hey, das ist überlecker. Und lecker.
Das ist wirklich sau gut.
Und lecker sagt man für uns nicht.
Ja, ich weiß, aber wir sind in Deutschland.
Wir haben 2011 mit 40 Euro da schon mal eine ordentliche Duftnote gesetzt, dass wir gesagt haben, bumm, oder nicht wir, die anderen haben es gesagt, wie kann man aus Wien einen Riesling um 40 Euro verkaufen?
Und 6 hat er dann, oder?
Das war dann die zweite Frage, kriegt man dafür 6 Flaschen?
Und weil außerhalb aus der Woche hat es da nicht sehr viel gegeben um 40 Euro.
Na Moment, Kamptal, Kremstal und so. Als Riesling-Fan muss ich halt diese Gebiete auch erwähnen.
Nein, aber es
ist beim Preis, oder?
Aber 40 gibt es jetzt auch noch nicht sehr, sehr viele Rieslinge.
Ja.
Also ich finde, das ist. Also kann sich mit jedem Riesling,
wirklich den super. Ich kenne. Und wir haben gestern 21 gehabt bei der Masterclass in der Freundschaft am Nachmittag. Und das war auch bombastisch gut.
Aber es schmeckt
ein bisschen mehr, aber war ziemlich reduktiv. Also hat er Reduktion gehabt und so. Aber das ist ja.
Schmeckt halt 0 nach 2,
Elf. Mega jugendlich.
Ja.
Hast du jetzt schon die ganze Flasche ausgeschenkt?
Da nee. In der Karaffe.
Also Jesus, nein.
Panikattacke.
Ich beruhige mich schon wieder.
Also hier jetzt nochmal, es kommt nochmal dieser, das ist zimtige, aber.
Weil wir Deutschen vertrauen Riesling heißt.
Aber fast so und mit
Riesling. Wie ist es mit der Steirer?
Ja, mit Säure haben wir kein Problem.
Ja, genau, stimmt.
Ja.
Boah, ist lecker.
Ist wirklich gut.
Wie sind
nämlich so eine Gelbfruchtigkeit, so ein bisschen Mango, aber nicht super reife Mango, weißt du? So fein, ja. Und dann hat es wieder das steinige, rauchige.
Für mich ein bisschen so fast so was Orangen-Kunkquarz-mäßiges.
Ja.
Oh, ja.
Genau. Okay. Kerli, ich glaube, wir stehen jetzt auch gerade an, gell? Das wissen.
Ihr könnt ja über das Jagern reden.
Ja. über den Jägermeister.
Ja.
Nein, aber Kunkquart, das würde man jetzt ja nicht.
Na, so wie das Orangenzeste, aber trotzdem diese leichte Bitternote auch drin haben.
Kunkquart. Du kannst auf eine Amalfi-Zitrone ansprechen.
Ah,
natürlich. Das hat bei mir in der Schule einmal ein Lehrer gesagt.
Und ich dachte, ich aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk, kennt euch aus mit exotischen Früchten erst.
Exotischen Früchten und exotischen Ausdrücken. Und ich habe in der Schule es so gelernt, da wurde mir gesagt, dieser Wein riecht wie Veilchenwurzeln, die 2 Stunden mit einem Goldmörser zermalmt wurden.
Wow, okay, das ist
so habe ich in Beverly Hills einmal einen Zierig bestellt.
Das war der
Gibt es jetzt noch eigentlich?
Das war wahnsinnsweilig
bei denn, Williams, oder? Das Beverly Hills?
Ja.
Meinst
ein
du, das
einschlägiges Lokal im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Ja.
Also, die haben immer Zierig gehabt für relativ wenig Geld. Vielleicht gibt es ja auch noch.
Der war die Hills.
Ist das neben Babylon das?
Ja, gegenüber, ja.
gegenüber.
Das ist quasi der Warm-Up-Laden fürs Babylon.
Ja. Das ist immer, wenn in Wien wer über das Babylon redet, sagt er immer, mir wurde erzählt, dass es so und so dort ist.
Ich hab gehört.
Willi hat mir auch so erzählt, was er gehört hat.
Es gibt ja auch den noblen Begriff der Stadtheilige.
Ja, Stadtheilige, genau. Auf einen 550er.
Ist es das mit dem
Tunnel? Weil das war damals alles, schon oder? Sehr teuer.
Ist das bitte? Mit dem Tunnel und das, oder?
Was ist das?
Ist das mit dem Tunnel und so?
Tunnel und so?
Ich war, muss ins Mikrofon rein, ich verstehe
aber nicht. Ich war witzigerweise wirklich erst vor 2 Jahren das erste Mal dort und da beruflich.
Ich glaube, der Curly weiß nicht, vor was man reden, finde
ich aber ganz gut. Ich glaube, ich weiß, woran er redet. Und ich glaube, da gibt es einen Tunnel, hat mir nämlich jemand erzählt mal. Aber den zeige ich dir nächstes Mal, wenn wir dort sind, würde ich.
Ja, man kann ja essen und trinken vorweg, das ist ja implodiert.
Ah, echt?
Ja.
Das ist natürlich praktisch. Das wusste ich nicht.
Gut, aber du solltest halt dann auch nicht noch ein Essen und Trinken, dann gehen wieder, ne?
Haben wir Weine von euch gelistet?
Nein, also das war dann damals doch ein anderes, wirklich berufliches Meeting.
Entschuldige, du bist für den Vertrieb von meinem Vorplatz zuständig und gehst in ein Nobelbordell und dann verkaufst du noch keinen Wein. Nein. Was hast du beruflich gemacht?
Ich denke mal, das ist jetzt auch.
Nein, also jetzt sind wir noch auf Kamera oder sind wir noch live?
Kamera war Gott sei Dank nie.
Jetzt muss ich die Spesenabrechnung von vor 2 Jahren noch mit durchkontrollieren.
Nein, war wirklich, muss ich sagen, des Öfteren schon in meiner 15-jährigen Vertriebslaufbahn in Etablissements für Weinverkostungen.
Das ist ein Flugangstseminar.
Wirklich, es gibt ja viele Nobel-Bordells, die Weine inkludieren.
Das ist schöner. Auf die Finanzprüfung freue ich mich. Was eine Rechnung von Babylon auszahlen. Naja. Und du sagst, du warst dort auf Flugangstseminar.
Aber auch ohne der Flugangstseminar, wenn du die Rechnung hast, dann musst du wirklich dann hoffen, dass der Wein auf der Karten drauf ist.
Ja. Nämlich Wein von Familie Deal Goldloch.
Die Flugangst beschränkt sich auf das, ich habe Angst, dass ich auszufliege vom Betrieb
her. Bis jetzt war es so seriös, ich dachte, das kann ich meinen zukünftigen Kindern vorspielen, die Episode hier, aber jetzt müssen wir da oder so das rauspiepseln.
Ich will schon mal das Otter kriegen.
Ja, jetzt wollen wir beim Thema sind.
Was hast du gesagt? 16er Blech.
Ja. Ja.
Aber probieren wir mal, ob das. Ach so, ja. Wir haben vor der Folge einen Bordeaux aufgemacht, den die Herren aus Wien mitgebracht haben. Chateau Figeac 1985.
Ja, da gibt es eine sehr liebe Geschichte dazu. Ich durfte vor einigen Jahren den Keller besichtigen und habe ein bisschen so meinen fachlichen Input zu den reifen Weinen abgegeben von unserem ehemaligen Bundeskanzler Franz Vanitzky. Der ein guter Freund unseres Hauses ist.
Ah, wirklich?
Ja. Und habe dann diese Flasche mitbekommen, über die ich mich sehr freue. Und da habe wirklich, das ist ja oft so, man hat einen prall gefüllten Keller und mit absoluten Top-Weinen und weiß nie, zu welchem Anlass man sie aufmacht. Viel zu oft, manchmal zu spät. Deswegen haben wir gedacht, das ist ein guter Anlass, um mit euch diese Flasche jetzt zu teilen.
Mega.
Wir probieren.
Ja.
Beim Aufmachen war es ein bisschen sehr fischackig. Bei Fischack sagt man immer, entweder es schmeckt so oder so ein Kork. We will try. Aber danke auf jeden Fall, sehr großzügig. Und wir trinken weißer Marmor.
Naja, brauche ich es nicht probieren.
Instagram weiß ja nicht, dass er Kork
ist. Schenke mir einen.
Ich koste meinen Ball mal.
Okay.
Ja, leider.
Ja. Er hat generell interessanterweise wenig Druck.
Es wird schon Kork sein, weil 85 ist eigentlich nicht schlecht für Schack. Also ist gut. Und der ist leider
auf dem. Na schade.
Sehr schade.
Eigentlich habe ich es gewusst, deswegen habe ich mitgebracht.
Ja, genau.
Ja. Also. Ich bin mit dem Kora-Weiz ausprobiert und das auf jeden Fall.
Ich schwöre, dieser Korkladen kommt einfach, ich sag's dir.
Ja, oft so. Ist es aber schon auch bei reiferen Sachen, die ein bisschen schon so ein bisschen modrig riechen, auch wenn es keinen Kork haben, aber ich fürchte, das ist es in dem Fall, ja.
Genau, das ist ein Kork.
Aber das ist.
Okay, jetzt schmecke ich es zum ersten Mal, was du meinst, schon mal, glaube ich.
So Kartoffelkeller, oder?
Ja, so also nasser Karton-mäßig halt.
Ja, wir haben ja im Weinviertel und in diesen Gegenden sehr viele alte Erdäpfelkeller noch. Und da, wenn du da reinriegst und da liegen die Erdäpfel vom Vorjahr, dann riecht es so.
Ja, ich hatte schon ein paar Mal, also...
Erdäpfel, Curlys Weinwörterbuch.
Das weiß man sogar. Das heißt in meinem Dialekt Herdöpfel, also von Erdäpfel, also das... Kennen wir so.
Härter Äpfel von eurem Fußballclub.
Die sind Erdäpfel, die ganz aus der. Ich wusste gar nicht, dass Kartoffeln in der Erde wachsen lange, aber jetzt weiß ich es. Aber
zum ersten Mal, dass ich das wirklich so direkt, glaube ich, heute auch geschmeckt hätte. Aber wir hatten das ja schon oft. Und oftmals habe ich immer gesagt, ja, ich nehme die Flasche mit heim, weil ich merke irgendwie den Unterschied nicht. Ich sehe euer Problem nicht. Aber da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal auch...
Kann sehr
ich,
schade.
Kann ich euch nachvollziehen.
Ja,
ja, weil schade. Weil echt leimend dabei ist eigentlich.
Mhm. Gut, ja, aber dann müssen wir uns um 16er Blech kümmern.
Wollte ich gerade sagen, ja, wir haben ein 16er Blech da. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Nicht
nachdem wir ja eine sehr gute Brauerei auch in Wien haben, mit denen habe ich einen Vertrag jetzt da übrigens vor der Sendung abgeschlossen.
Perfekt. Also die Adresse geben wir dir noch für die Palette.
Grundsätzlich ist es ja bei uns so, nach Weinmessen gehen die Winzer eigentlich sehr gern immer auf ein Reparaturbierchen. Und es gibt ja so bei uns so ein bisschen eine eigene Würstelstandsprache. Und
das klingt jetzt schon so gut.
Da ist nicht nur das 16er Blech, also Blech deswegen, weil es eine Dose ist und weil es aus dem 16. Bezirk kommt, sondern wir bestellen dann dazu eine eitrige.
Ja, Dick, ne?
Das kennst du schon, ne?
Kennst keiner, ja.
Dazu
ein Bugel.
Am Bugel ist das Scherzel vom Brot.
Also, was ist das Scherzel? Das Endstück.
Das Endstück, ja, wir Buckel. Ja.
Ja.
Ein Gurkel dazu, das ist das Krokodil.
Und das ganze Jennifer.
Jennifer ist was? Das kenne ich wieder nicht.
Das
schnell.
Zum Mitnehmen. Rasch. Jennifer, rasch.
Nein, es gibt
das ganze Jennifer.
Zwei Sachen gibt es noch.
Das hast du einfach gerade erfunden.
Jennifer?
Nein, Alter, da gehst du hin, sagst der, ich hätte gerne eine eitrige, einen Bugler, 16er Blech und das ganze Jennifer.
Und noch zwei Sachen gibt es noch. Das ein Ding ist noch, also wenn es ein scharfes Pfefferon ist, ein Arschpfeiferl. Und der süße Senf ist ein Schiss. Das ist der Eitrige.
Aber Jennifer, ich muss in die Wein gucken.
Wobei man muss schon fairerweise dazu sagen, mittlerweile, wenn jemand in Wien beim Würstelstand so bestellt, dann bist du sofort als Tourist entlarvt. Das gab es alles früher, ist nicht mehr
gebraucht. Im alten Wien.
Ja.
In den Randbezirken und so wird schon
den ganzen Dings nicht mehr. Ja.
16er Blech sagt man schon.
16er Blech ist noch immer umgangssprachlich sehr gebräuchlich. Alles andere liest du dann in den Fremdenführern und richtig, du wirst sofort als deutscher Tourist entlarvt, wenn du so beim Würstelstand bestellst.
Das witzige ist, Otterkringer habe ich zum ersten Mal getrunken, habe ich im Flex gespielt in Wien. Und da kam ich ins Backstage, aber alles, der Kühlschrank voll mit Otterkringer und es gab frische Wiener Schnitzel. Das war auf jeden Fall geiler.
Frisch war sie nicht, aber Schnitzel
waren. Doch, die waren frisch. Safe. Es war in den Wien, frisches Wiener Schnitzel ist das nicht so schwer, würde ich mal behaupten.
Ja, gut vorbaniert waren sie und dann.
Bestimmt, schau mal in die Gesichter unserer Gäste.
Ja. Okay, das spricht aber nicht für Wien, mein
Wie oft warst du im Flex?
Ich war im Flex erst zweimal.
Wie lange ist das her?
Zweimal habe ich gespielt.
Und einmal haben wir sogar noch einen Wiener Weinpreis.
Was war's? Wie lange ist es her mit dem Flex?
Bestimmt 10 Jahre.
Na, weil witzigerweise einer unserer Weinhändler, der früher beim Flex sehr stark die Organisation überhatte, der Crazy Sonic. Der Rudi ist ein Weinhändler jetzt mittlerweile von uns.
Geil, der Crazy Rudi, ja. Sonic.
Wir haben generell die schönsten Namen bei uns in Wien.
Das gibt auch. Deswegen hat es den Crazy Tuesday auch gegeben, weil da hat er einmal gespielt. Ach, Sonny. Kennst du ihn nicht?
Nee, ich weiß es nicht.
Der Top-Leute wie jetzt, der holt jetzt immer noch zum Beispiel Hell nach Wien.
Krass.
Ja, oder Sven Wedel und so Namen.
Also im Flex und im B72 habe ich schon, glaube ich, gespielt, heißt das?
B52 ist das Skatermarken.
B52, genau, das ist so ein relativ kleiner Laden.
Nehmen Chelsea.
Auch ganz geil.
Stadtbahnbögen.
Und
ja.
Und dann habe ich noch in so einer Location am Fluss gespielt. Warte, das ist relativ neu. Die Forelle.
Ah, grelle Forelle.
Das ist ganz geil. Aber das war doch richtig wild. Da gab es zwar keine Schlüssel, aber...
Also ich bin neugierig, was jetzt mit der Banker Passage passiert in der Mariahilferstraße.
Wo? Na, nicht nur dort, ne?
Na, Baustelle-Party.
Machen wir einfach einmal eine Weinmesse da drin, oder
was? Weinmesse, ja.
Im Sommer, da ziehst du durch.
Das ist witzig, es hat bei uns im Weinviertel früher auch immer so Partys gegeben und die haben dann immer relativ prägnante Namen gehabt und eine davon war entweder Abrissparty, weil danach in dieses ganze Areal...
Kabinenparty
oder Betonparty, die war auch gut.
Betonparty.
Ja, die war in einem Areal von einem Bauunternehmen. Betonparty. Richtig, ja. Oder würde so eine Party jetzt auch einmal geben? Ja, da waren 2.000, 3.000 oder Ockern, das da war legendär. Da war ein Sonnenblumenfeld und im Sonnenblumenfeld wurden, so wie wenn Außerirdische landen, so 400-500 Quadratmeter Stimmt, große Ackern, Kreise rausgeschlägert aus den Sonnenblumen und das war dann so eine Tanzfläche. Und dann ist man wie ein Labyrinth 300 Meter gegangen und da, zwischen den Sonnenblumen, die Kopf hoch waren und dann bis zur nächsten Bühne kommen.
Also, Geschichten. Wie ist es überhaupt bei euch Wienern? Versteht ihr euch untereinander? So die gemischten Satz, Wiener gemischten Satz, Winzer? Oder ist da immer eine gewisse
Rivalität?
Ja, na, also.
Genau, weiß ja jeder, was gemeint ist. Ja. Rivalität, so schwer ist das Wort gar
nicht. Grundsätzlich lebst du in einer 2-Millionen-Stadt, aber der Weinbau ist ja in Wien auf 4 Regionen, kann man sagen, aufgeteilt. Das ist der Biesenberg, das ist eben der 19. Bezirk mit dem Nussberg. Dann hast du in Mauer und in Oberla. Aber das ist extrem dörflich. Ja. Du hast genauso deinen Weinbauverein, du hast die Weinbauvereinssitzung, du triffst die
also man am versteht
Feldweg.
Sie nicht.
Moment einmal. Und natürlich hast du Kollegen, mit die super verstehst, mit manchen weniger, mit manchen hast gar nichts zu tun, mit manchen triffst ständig. Wir haben die Gruppe Wien-Wein, wo sie sozusagen die 6 führenden Betriebe Wiens zusammengeschlossen haben. Das ist eben Fritz Wieninger, das ist Michael Moser, Rainer Christ, das Weingut Kobenzl, das der Stadt Wien gehört. Also die Stadt Wien hat ein eigenes Weinbaugebiet. Das ist der Thomas Huber vom Furgassl Huber und eben Meier am Vorplatz. Und da arbeiten wir zusammen für den Wiener Wein. Und natürlich gibt es, Charakterköpfe wie Fritz Wieninger und ich, da entsteht natürlich Reibung. Ja. Wenn zwei Platzhirsch zusammenkommen, dann können auch mal die Funken fliegen, aber normalerweise in einem positiven, mit positivem Ausgang für die Betriebe, für die Vereinigung und für den Wiener Weinbau.
Ja. Für die Konsumenten wahrscheinlich auch am Ende.
Natürlich, wenn es die matcht, dann kommt ja hoffentlich
das
was
Besseres belebt ja auch raus, ne? Ein bisschen das Geschäft, ja. Oder wenn man irgendwie...
Also ja. Liebe Grüße an den Fritz von dieser Stelle. Er war ja schon da.
Wir waren dort.
Ihr wart dort.
Wir waren dort. Siehst, bei uns ist es das Willkommen.
Ja.
Und Geschenke
anbringen. Du musst ja den Flugangst
ja.
Das ist Wahnsinn. Das geilste Gefühl in dieser Woche war, wie er in Berlin gelandet ist.
Ich habe mir schon überlegt mit dem Zug, aber das ist ja so lang.
Deswegen ist der Morgen so schwierig.
Aber, es gibt so einen ganz geilen neuen Nachtzug aus Österreich, glaube ich, wo man sogar aus Berlin fahren kann, wo man die auch so neue Kabinen drin haben, was eigentlich mega chillig und auch relativ günstig ist.
Ja, ein Nachtzug einfach, ne?
Nee, das gibt es aber in Deutschland nicht.
In Deutschland kann die Deutsche Bahn genau gar nichts, genau, richtig.
Ja, genau. Deshalb erkläre ich es ja für unsere deutschen Freunde. Es gibt einen österreichischen Nachtzug, also gönnt ihn euch und unterstützt die österreichische Konjunktur, gönnt euch.
Ja, du kriegt auch einen gemischten Satz von uns am Bordrestaurant. Das ist
echt?
Ja, seit 3 Jahren.
ÖBB-Jet oder wie heißt
das? Im Railjet im Restaurant. Und,
geil.
Wir waren den wir vorher getrunken haben.
Zuerst ein bisschen skeptisch, weil wir doch in einer sehr hohen Preiskategorie sind, aber das ist dort
ihr seid
Bestseller.
Zugwein. Wie geil ist die ÖBB, Alter? Können wir natürlich mal als Sponsor haben, so wie der Merget die Deutsche Bahn, machen wir mit der Österreich.
Das können wir ja gleich mal fragen.
Die ist voll leibend. Da gibt es guten Wein und die fährt pünktlich. Und schlafen kannst du.
Das Essen ist bestimmt auch besser.
Und Sacherwürstel kannst du auch, glaube ich,
bestellen. Alter, echt?
Das ist so geil wie der tschechische
Zug. Aber das ist noch krasser. Da machen die Schnitzel einfach live in der Pfanne.
Der Zug nach Dresden ist der beste immer.
Ich war mal von einer Vertriebsreise in Russland unterwegs und da fährt der Zug noch wesentlich langsamer und war, glaube ich, 11 Stunden von einer Stadt in die andere unterwegs.
Alter.
Und da gibt es verschiedene Klassen. So in der einfachsten Klasse, da kochen sie wirklich noch mit Gaskocher, so frische Eierspeise und so Sachen. Und wir waren damals dann im Bordrestaurant und haben uns einen Nachtschlummertrunk bestellt und wollten eigentlich ein Glasl trinken. Und meine russische Dolmetscherin, die da mit war, hat eine Martini bestellt. Und dann ist wirklich der Kellner gekommen und hat die ganze Flasche hergestellt, weil es gibt's nicht Glas, weil das serviert, sondern wenn du dort quasi auf einen Nachtzug 9 Stunden unterwegs bist, erwarten die, dass du die ganze Flasche Martini quasi dann reinleerst.
Das ist die vernünftige Einstellung.
Und in der Früh ist dann eine ältere Dame mit frischem Gepäck, wirklich mit frischem Gepäck und einer frischen Eierspeise hat angeklopft und hat uns das dann in den Schlafwaggon gebracht.
Du hast uns gesagt, dir und der Dolmetscherin im Schlafwaggon.
Naja,
du redest dir heute irgendwo in der Gießen.
Wo man dann wieder bei den Reisekosten.
Warte mal, ja. Ich meine, es macht ja auch Sinn, ein Fluggangsseminar im Zug abzuhalten. Ja, also.
Absolut. Da kann man es am besten aufarbeiten.
Ja, ich schreib gerade mit, Paul. Nicht vergessen, Paul Spesenabrechnung.
Pascal, Babylon. Ich glaube, ein Stuhl ist gerade frei geworden.
Dolmetscherin.
Paul, jetzt hörst du uns ein bisschen von deinen Vertriebsreisen, bitte.
So, na gut, meine Herren, ich muss sagen, ja, es hat mich sehr gefreut, es war sehr schön. Hätten Sie noch Fragen mitgebracht an uns?
Oh ja.
Weil unser Praktikant hätte sonst ganz bestimmt noch eine Frage.
An euch?
Na, an Sie, meine Herren.
Also ein Curly hat jetzt eine Frage, wie lange macht sie jetzt, oder wie lange kennt sie euch eigentlich?
2 Jahre.
Das ist jetzt noch nicht die Frage. Also die Frage wäre, ob sich dein Trinkverhalten, seit du Willi kennst, verändert hat. Also jetzt im Volumen wahrscheinlich ja, aber ich meine eher in der Qualität.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, im Volumen sowieso. Beruflichermaßen gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall schon so langsam
Gusto von Wein am guten.
So ein paar Sachen, wo ich weiß, dass sie mir richtig gut schmecken und ein paar Sachen, wo ich weiß, dass sie nicht so mag. Ich habe auch sogar natürlich auch schon so ein paar Lieblingsweine. Und ich bin natürlich in der ausgezeichneten Lage hier jede Woche eine Auswahl serviert zu bekommen, wo ich sehen kann, was mir schmeckt und was nicht.
Gut, das ist das betreute Trinken von Villea, aber jetzt so, wenn du, also wie du früher zum Beispiel, wenn du da aufgelegt hast in der Forelle, also ich kenne es von früher, wie ich noch im Weinhandel gearbeitet habe.
Ja, da gab es keinen Wein.
Haben wir die DJs teilweise oder Champagner immer vorausbestellt? Na, was trinkst du dann zum Beispiel?
Da habe ich nur Eistee bestellt oder Wodka. Da gab es noch keinen. Da, ich war bis vor 2 Jahren, war ich kein. Oder sagen wir mal, bis vor 3, 4 Jahren war Wein für mich nur Alkohol. Das war keine, da gab es keine Abgrenzung, was das
ist. Also jetzt Wirkungstrinker.
Genau, ja. Absolut. Und seitdem habe ich das halt schon eher so als Genussmittel für mich entdeckt. Aber ich glaube auch, dass man da so ein bisschen jemand braucht, der einem so ein bisschen hinschubst oder der zumindest sagt, probier das doch mal oder dir was zeigt oder so, weil so aus freiem Antrieb wäre ich, glaube ich, jetzt nicht auf die Idee gekommen, in den Weinladen zu gehen und mir jetzt 10 verschiedene Rebsorten zu kaufen und zu gucken, was mir am besten schmeckt. Mhm. Deshalb bin ich da auf jeden Fall happy, dass ich da in dieses Gewässer geschubst wurde und nicht ertrunken bin. Aber das Spannende ist halt, dass es ja, ich sehe mich noch am Anfang meiner Reise, das deshalb habe ich noch immer so viel Spaß wie am Anfang. Oft ist es ja so, man denkt so, ah ja, jetzt bin ich bald, jetzt ist bald vorbei, aber da habe ich noch keine Angst hier auf jeden Fall.
Mhm. Tja, Willi, wann kommst du endlich nach Wien zurück und machst eine richtig geile Weinbar?
Wenn du mal einen Plot gibst vom 25. bis 27. Mai zu Wie Wien um. Da komme ich nach Wien zurück. Nein, ich glaube, ich komme gar nicht zurück nach Wien. Ich weiß nicht. Ich bin ja eigentlich Steirer und habe nur einen Zwischenstopp in Wien gemacht.
Ja, aber du warst sehr. Du bist gut sozialisiert worden in Wien, ja, muss man sagen. Ja,
danke. Da war es ja ihr Schuld, mitunter. Ne? Ja. Also ich habe mich auch wohlgefühlt in Wien, aber ich fühle mich jetzt ja wohl in Berlin und ich weiß nicht, ob Wien überhaupt noch eine Weinbar braucht. Es gibt ja tolle Weinbars in Wien.
Ja, es fehlt schon was, finde ich.
Es gibt tolle Weinbars in Wien, aber es ist Platz für eine noch tollere.
Warum? Ja, das kann sicher irgendwer machen, aber ich glaube ich nicht.
Wenn wir bei dem Thema schon sagen, warum hast du Freundschaft eigentlich Freundschaft?
Warum heißt die Freundschaft Freundschaft? Wir wollten einen deutschen Namen für die Bar und dann haben wir so ein bisschen herumgetrickst und das ist aber nichts Gescheites geworden. Und dann war es doch so, dass sie so ein Konglomerat aus Hans Martin,
Schwarzmilchi, Schädli, ich, die sie so kennt haben, sie irgendwie immer lustigerweise mit Freundschaft begrüßt haben, so spaßvoll.
Ja.
Und dann haben wir uns gedacht, das ist irgendwie, da schwingt was Politisches mit.
Ja,
und es ist aber trotzdem schön, wenn es da aus unter den Linden irgendwo in einem Büro sitzt und du machst mittags so ein lustiges, ein gutes Geschäft und dann gehst in die Freundschaft und feierst das. Jetzt ist irgendwie cool, eine Freundschaft. Und Freundschaft bedeutet viel mehr, als wir. Jeder sagt immer, ja, das ist ein Freund für mich, das ist ein Freund für mich. Was ist ein Freund? Ich glaube, Freundschaft ist schon noch viel mehr als Bekanntschaft. Und das ist so ein bisschen zum Nachdenken. Aber und es, Freundschaft ist.
Ich finde mir auch, weil der Österreicher denkt natürlich an dieses Freundschaftswort, was man bei uns.
Oder Freundalwirtschaft, ne? Die ist in Österreich eher mehr Trend.
Aber woher kommt denn dieser Gruß, dieses Freundschaft?
Das hat doch also, eigentlich war das, glaube ich, politisch oder geschichtlich gesehen der Gruß gegen den, zuerst schon gegen den Anschluss.
An Deutschland?
Ja,
Ich glaube, das kommt ursprünglich aus der Sozialdemokratie. Also ja, genau. Dieses Freundschaft
ist übernommen. Ja, richtig. Ja.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Freundschaft. Um das jetzt ein für alle Mal aufzuklären, Willi. Freundschaft ist ein Gruß unter Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten, der schon seit dem 19. Jahrhundert besteht. Ähnlich wie Glück auf wird Freundschaft auch ganz allgemein von Arbeitern verwendet. Vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 begrüßten sich diejenigen mit dem Freundschaftsgruß, die Nazis ablehnten. Sehr gut. So wie wir hier auch Nazis ablehnen. Richtig. Das mit dem Anschlussverhindern hat damals bekanntlich nicht geklappt. Dafür hat Willi jetzt die Mittelstraße in Berlin annektiert und zusammen mit Shelley zu einem österreichischen Außenposten gemacht.
Nice. Nice.
Also, ich habe gedacht, jetzt bin
aber
ich
deshalb, aber um die Frage zu beantworten, also ich glaube, es gibt genug in Wien. Ich glaube, mein Schmäh wäre in Wien auch irgendwie sehr limitiert. Sag ich jetzt ja ernsthaft.
Dein Schmäh.
Ja, als Österreicher in Deutschland ist es, glaube ich, schon. Man hat einen gewissen Ösi-Bonus in Deutschland.
Nein, das muss man schon sagen. Wir tun uns Vertrieb teilweise in Bayern leichter als in Westösterreich. Ja,
echt?
Weil die Bayern und die Münchner vor allem, die lieben ja den Wiener Dialekt. Die Tiroler sagen, ui, die Gscherden sind da.
Als Steirer in Wien bin ich jetzt nicht unbedingt beliebter als ein Österreicher in Berlin. Also.
Also.
Das mag man schon mal so sehen. Aber so sage ich es nicht. Mein Lebensmittelpunkt, ich bin jetzt 12 Jahre in Berlin. Der Lebensmittelpunkt ist da, die Freundschaft ist da. Und wie wir heute schon geredet haben, kann ich mir Gastronomie nicht vorstellen, wo nicht der Wirt so gut wie immer da ist. Das ist alles scheiße. Also Systemgastronomie kann mich einmal fest am Arsch lecken. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich will auch ganz selten wohin gehen, wo noch der Wirt oder Wirtin drinsteht, die mich begrüßt, weil ich finde so eine Seele hinter irgendwas, deswegen mag ich auch keinen Industriewein. Ich brauche immer Menschen dahinter, die für was brennen und die fürs Produkt stehen, das machen oder für dem, was sie vertreten. Und das ist für mich wichtig, irgendwie so eine menschliche Komponente. Und deswegen ist es, solange es die Freundschaft gibt, relativ für mich unmöglich, da auch wegzugehen. Vielleicht kann man es irgendwie eindämmen oder sonst was, aber ich will auch nichts Zweites, nichts Größeres, das muss nicht sein. Ich bin eher so der Langstreckenläufer, nicht?
Apropos Langstreckenläufer.
Das ist schon wieder eine lange Strecke
im Podcast. Wir haben auch einen Langstreckenläufer als Spotify-Playlist getan, die auch sehr, sehr lange läuft. Aber wir würden gerne, dass sie noch länger läuft, wenn ihr noch einen Track beisteuert. Habt ihr denn einen österreichischen Gassenhauer, den ihr in unsere Playlist ballern wollt?
Falco ist nur einmal erlaubt.
War das schon?
Wir haben, glaube ich, schon 25 Mal Falco gehabt.
Ich habe einen Gassenhauer. Nein, ich habe keinen Gassenhauer. Bar of Stellar?
Oha,
ist ein Österreicher.
Ja, ich weiß, der ist sogar schon in der Playlist.
Der ist schon in der
Playlist. Wirklich?
Ja, aber der hat ja mehr als einen Song. Also
Love, der ist auf der Playlist, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Nicht?
Love?
Ja.
Okay, Bar of Stellar.
Den habe ich im Auto immer dabei.
Okay.
Aber nicht den Song, glaube ich.
Kann sein, ne?
Okay, Love, Power of Stella. Klick in unserer Terroir-Adiletten Spotify-Playlist. Also ihr könnt auch alle mal.
Gut, aber dann habe ich auch noch einen. Wir sind ja zwei, oder haben wir nur einen?
Nee, wir haben unendlich Platz. Langstreckenläufer.
Ja. Dann hätte ich gerne. Und zwar.
Beethoven 9.
Die hörst du noch nicht.
Während du suchst, mache ich jetzt eigentlich das Beste der Folge, was wir heute irgendwie voll vergessen haben die ganze Zeit, weil wir doch sehr ins Schwärmen gekommen sind. Es gibt nämlich für alle, die zuhören, auch die Möglichkeit, ein wunderbares Paket zu bestellen, oha, nämlich das Tunder Weinpaket heute. Exclusively mit wirklich sehr leibenden Wiener Weinen. Und zwar ist es ein Sechserpaket. Einmal der Wiener gemischte Satz 2023 DAC. Einmal der Wiener gemischte Satz Ried Preußen, was nichts zu tun hat mit Preußen, sondern mit Preußel, hast du gestern erklärt. Mit
Heinrich Preußel, genau.
Genau, das kannst du nochmal erklären. Nussberg, erste ÖTW-Lage 2022. Dann einen Grünen Veltliner 2023. Einen Grünen Veltliner aus der Ried Schenkenberg. Auch wieder erste Lage, 22er Jahrgang. Einen Riesling Nussberg, den wir vorher schon verkostet haben, der wirklich herausragend gut war. Und als kleiner Superbonus, ihr habt wirklich einen weißen Marmor reingepackt, ihr Schweine.
Vor allem 21.
Ich krieg nichts als Gastronom, viel zu wenig. Und dann machen wir hier ein Paket damit.
Ja, alter Schwede. 60 Flaschen aus unserer Winothek.
Genau, deshalb gibt es auch nur 60 Pakete. 2021 weißer Marmor ist noch dabei. Das Ganze gibt es für wirklich schlanke 144 Euro.
Weißer Marmor auch dabei.
Ja, weißer Marmor auch dabei, mein Freund. Wild. Richtig gut.
Für wie viel? 144 Euro?
6 Flaschen.
Link gibt es in den Shownotes.
Bingo Bongo.
Let's go.
Und mein Musikwunsch wäre Hype haben vom Wolfgang Ambros.
Bist deppert, aber nur, wenn nur 3 Pakete gehen, dann traust du wirklich.
Wie heißt der Song?
Hype haben.
Hype haben?
Nein. Kannst du das auf Deutsch übersetzen?
Das kann man.
Heute trage ich mich heim, oder?
Nein.
Dreh ich mich heim.
Ja, ja, aber so, was heißt das?
Steht für
ich dachte, ich tanze so heim nach Hause.
Wenn du wem haben brast, dann bringst du ihm um. Und es ist ein wunderschöner, melancholischer Song.
Der echt eigentlich sehr glücklich klingt. Also, wenn man jetzt nur auf die Melodie hört, aber der ist natürlich, er bringt sie in der Bootwand um.
Ist gut,
ja, genau.
Mein Universum wird erweitert.
Also, der sich das dann anhört, oder die sich das dann anhört, wirklich am Text hören. Es ist,
sollte gerade nicht baden.
Ach, das wahnsinnig ist, gut geschrieben.
Das ist eine super Überleitung zu unserem Praktikanten, der sich hoffentlich nicht heimtrat, wenn er fertig ist mit unserem Praktikum. Lieber Jakob, komm her. Stell dir vor, du bist Jakob, bist jetzt bei uns seit wie vielen Wochen?
Seit einem Monat, also seit 3-4 Wochen ungefähr.
So lang schon?
Ja.
Bist so flink, das fällt gar nicht auf. Du bleibst aber noch bis Ende Sommer.
Genau, bis Ende August bin ich noch da.
Tippitoppi. Also, du hast heute eine Frage mitgebracht für die Boys.
Genau, was mich viel mehr interessiert, ist die Sache Wiener gemischter Satz, Riesending. Aber braucht man auch so Top-Riesling, Top-Grün-Veltliner? Ihr habt gesagt, 30% Export. Gerade wenn man jetzt so dahin geht, braucht man Riesling, braucht man Grün-Veltliner, um auch so über Österreich, Deutschland hinaus vielleicht so eine Tür für so einen gemischten Satz zu öffnen, zu sagen, wir kommen mit den beiden Weinen an, wir haben noch was im Gepäck, was ja eigentlich viel mehr so ein Alleinstellungsmerkmal für Wien ist. Aber kommt dann eher so über den dritten, vierten Weg oder gibt es da wirklich auch im Ausland so wirklich aktive Frage nach gemischten Satz?
Das ist eine sehr interessante und sehr kluge Frage, weil in Wien gibt es das Wort, das geflügelte Wort, weltberühmt in Wien. Ja, das spiegelt so ein bisschen auch die Wiener, diese Wiener Dings. Auch diese Begrenztheit, ja. Und natürlich, du mit dem Wiener gemischten Satz, dieses Alleinstellungsmerkmal ist natürlich toll, ja. Und wenn du da der Weltmeister bist, ja, dann bist das halt in Wien auf dieser ganz kleinen Ding. Natürlich mit einem weißen Marmor, mit Riesling, da matchst du die natürlich mit den ganz Großen und das ist irrsinnig wichtig. Da ist Grün-Veltliner, ja, ist sehr bedeutend über die Grenzen von Österreich hinaus, auch klar, aber wie gesagt, Riesling oder die Burgundersorten, da bist halt global in der Auslage und da musst du halt mithalten können. Somit ist es unfassbar wichtig. Natürlich, das als USB Wiener gemischter Satz mit der Geschichte, mit der Tradition und so, das ist natürlich spannend, aber den Schritt mehr in der Anerkennung, den musst du erst erarbeiten, wenn du zeigen kannst, dass du mit Top-Rieslingen aus den besten Anbaugebieten mithalten kannst.
Beziehungsweise muss man auch ganz klar sagen, ist natürlich Grüner Veltliner und Riesling jetzt von der Bekanntheit der Rebsorte ja wesentlich einfacher. Also gerade Riesling als eine der großen Rebsorten dieser Welt und Veltliner als unser Signature-Wein in Österreich und unser Exportschlager schlechthin, tut man sie natürlich leichter, aber jetzt gerade wenn man in die Top-Gastronomie geht im Ausland, wo der Sommelier wirklich, wir sagen immer, das ist wirklich ein Hand-Sell, also es ist wirklich, man muss das pushen, das Produkt, um das erklären, weil natürlich ein gemischter Satz schon deutlich mehr Erklärungsbedarf hat, als wenn ein Riesling oder Veltlin auf der Karte steht. Und da natürlich brauchst du dann wirklich einen geschulten, sagen wir mal, Service-Mitarbeiter oder einen Sommelier im besten Fall, der dann auch die ganze Story, das ganze rundherum um den gemischten Satz erzählt. Und das fällt bei den anderen zwei Rebsorten einfach auch weg. Also man muss dann schon wirklich spezieller auch die Gastronomen finden, die dann einen gemischten Satz auch bereit sind auch zu verkaufen und listen.
Und jetzt haben wir mit 30 Jahren braucht, dass ein Amerikaner Gruner sagen kann. Jetzt brauchen wir nur mit 30 Jahren, dass er Veltliner aussprechen kann. Nein, ich will nicht wissen, wie lange es dauern wird, bis er Wiener gemischter Satz aussprechen kann.
Mixed Sentence.
Wir übersetzen es auch nicht. Wir sprechen im Export immer vom Wiener gemischten Satz und dann erklären wir es, it's a kind of field blend, different varieties,
from the Viennese Nathill.
Sehr gut.
Jetzt habe ich aber eine Frage an einen Praktikanten.
Ja, bitte.
Was machst du für eine Ausbildung? Machst du Gastronomieausbildung oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich vorher gar nichts mit Gastronomie zu tun gehabt. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und war aber so ein bisschen unglücklich mit der Universitätsauswahl und habe dann gewechselt und habe mich dann in dem Zuge entschieden, okay, komm, jetzt nimmst du mir mal Auszeit, fand Thema Wein extrem spannend oder find's extrem spannend und war dann so, dass ich gesagt habe, Auszeit nutzen, bisschen klar werden, ist das mehr als ein Hobby, hast du Bock nach dem Studium damit was zu machen? Und dann war natürlich erste Anlaufstelle Freundschaft, weil wo soll man in einer besseren Atmosphäre, sage ich mal, was über Wein lernen und über Gastronomie und den Ablauf?
Ich habe hier gar keine 50er zugestellt.
Wolltest du sagen, Gehaltserhöhung ab nächsten Monat oder wie?
Stepper, das ist ja richtig klar. Ja, und man muss auch sagen, der junge Mann ist sehr talentiert. Der kommt nämlich aus Essen-Kettwig und da ist ein bekannter Weinhändler her, der Thorsten Görke. Und der ist, glaube ich, ganz gut bekannt mit euch. Ne? Und deshalb, weingartentechnisch ist er fit, der junge Jakob. Danke, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank,
dass du da bist. Outfit-mäßig passt der gut zu uns dazu.
Ich wollte gerade sagen, der könnte durchaus im 19. Wiener Gemeindebezirk auch mal ein Praktikum machen.
fixfertiger Wirtschaftsstudent.
Ja, was für
ein und das Geld kommt aus dem Bankomat.
Ja, genau. Ihr kommt ja auch alle als BWLer schon auf die Welt quasi. So viel dazu. Danke wirklich. Also dass ihr gestern schon da wart mit einer Bomben-Masterclass der Freundschaft. Danke, Gerhard, dass du heute extra angereist bist und auch wieder nach Hause reist. Das ist ja arg. Sehr gerne. Und für alle, die zugehört haben und die Spaß gehabt haben, ich würde das Paket bestellen, weil die 21er Weißer Mama sind bei mir schon leer in der Freundschaft. Wir kriegen jedes Jahr nur 12.
Oha.
Und jetzt gibt es 60.
Und
du musst mir, glaube ich, nochmal reden.
Und können wir das jetzt mit dem Babylon eh rausschneiden?
Ja, Babylon-Coupon gibt es dazu, wenn ihr 3 Pakete bestellt. Let's go! Ja, das schneiden wir dann wirklich.
Okay, nein, ich glaube nicht, dass wir schneiden. Prost, danke.
Zum Wohl.
Prost.